Herzlich willkommen zur wohl besten Sportsendung der Welt. Mein Name ist Icke Arschloch, Uhrensohn Hüftgold. Ich begrüße Sie zu einer neuen Folge, die Pille für den Mann, mit Carsten, dem Freak Spengemann und Mike, Nachwuchsjournalist Stiefelhagen. So, Freunde, Abfahrt!
Und wie Abfahrt, ja, da sind wir und das ist schön. Es ist Donnerstag, denn heute ist der Tag, der eigentlich zu sein sollte und deswegen haben wir gesagt, machen wir es heute. Aber heute ist nicht zu, weil die Frau, die immer die Raute macht, hat gesagt, nee, jetzt machen wir doch wieder auf. Also ist wieder auf und dementsprechend haben wir einen normalen Arbeitstag. Und dann haben Mike und ich gesagt, wir machen einen normalen Arbeitstag. Und wenn wir schon bei Menschen sind, die was zu entscheiden haben, dann ist er da. Der Mann, der erstmal entschieden hat, dass man Tulpen für 50 Euro kaufen kann, obwohl man sie bei Aldi für 2,99 kriegt. Der Mann, der entschieden hat, ich bewerbe mich mal nicht auf den Nachwuchspreis, aber ich kriege ihn trotzdem. Der Mann, der entschieden hat, ich entscheide mich für mein Leben mit Vroni und das war eine gute Entscheidung. Der Mann heißt Mike Stiefelhagen, guten Tag.
Und der Mann hat letztens erst Maggi mit Ei probiert. Also ja. ihr könnt aufhören da draußen, mich unter Maggi mit Ei zu verlinken oder mir das zu schicken.
Sag mal, sag doch mal Maggi jetzt. Jetzt mal ehrlich, ja, Maggi.
Komm, es heißt zwar Maggi, aber ich sag Maggi für dich.
Maggi ja, mit weil Ei. Maggi klingt so, als wenn du mit Vroni auf dem Spielplatz bist, hast Gummistiefel an und hüpfst durch die Matschpfützen. Das ist nicht lecker.
Ja, Maggi
klingt
genauso cool. Schmeckt's ja auch. Ich muss ja erst mal Buße tun. Lecker. Ja, ich muss Buße tun. Es schmeckt jetzt gar nicht so schlecht. Ich bin ehrlich, ich habe es viel, viel schlimmer erwartet. Ich würde es jetzt nicht jeden Morgen essen, aber es war wirklich, man kann es essen. Also bin ich ehrlich, habe ich mir schlimmer vorgestellt. Ist vollkommen in Ordnung. Also ihr könnt
also
das
ich freue mich
gerne
da schon. Am Morgen gibt es also erstmal Eier ausblasen und dann gibt es Frühstück.
Ich hoffe, du...
Also, nein.
Ja, nein. Du schon, also, okay. Ich stell mir gerade vor, du machst dein Maggi auf dein Ei, trinkst deinen Elfentrunk, so startest du den Tag.
Ja, ich habe auch übrigens was gekriegt. Also, Freunde, nur weil ich ab und an mal eine Capri-Sonne-Elfentrunk trinke, heißt das nicht, dass also dieser Mesmer-Tee, den ihr mir da geschickt habt, mit irgendwie Waldfeen, tralala. Freunde, lassen wir die Kirche mal im Dorf, ne? Also, ich sitze immer noch nicht im Schneidersitz und diskutiere immer noch nichts bei einem Mate-Tee aus.
Hört ihr? Er sagt noch.
Das brauchen wir noch nicht. Noch nicht. Noch. So, aber ich war 2 Tage unterwegs, war in Köln und
du warst viel unterwegs, ne? Ich habe ja nur, deine Insta-Story war ja voll von irgendwelchen Raststätten und Autofahrten.
Ja, ich wollte ja gar nicht so oft Raststätten machen, aber mein Werder-Manager, also
hat Bock drauf.
Sextanerblase 2.0. Pimi. Echt? Ich habe ihm nachher irgendwann schon die Capri-Sonne weggenommen. Und dann, auf der Hinfahrt fing er schon an mit Neue Deutsche Welle. Ich habe gesagt, Digga, jetzt ehrlich, nee, nein. Und dann hat er mir kurz vor unserem zweiten wichtigen Meeting, ich habe übrigens heute Nacht im Hotel eine Playlist erstellt. Und ich so, was? Da habe ich mir schon irgendwie gedacht. Dann habe ich mir gedacht, ich lasse ihn einfach nicht ans Telefon. Irgendwann muss man aber so ein Auto mal betanken. Ja. Und als ich zurückkam, lief Hubert K. Rosemarie. Ja. Ja, danach saß er hinten. So, das war die ganze Geschichte. Ich war dann gestern Abend wieder da. Und ja, es gab sehr viel Capri-Sonne, es gab sehr viel Lollis. Ich habe übrigens gelernt, dass es das Toro, also Toro Balls und Kamel Balls, also die Hoden sozusagen stilisiert, als Kaugummis, was eigentlich ein Scherz ist, die schmecken tatsächlich sehr lecker.
So. Doch, auf das, was du da hochgeladen hast.
Hör doch ja, auf. Die sind echt lecker.
Alter Carsten, du hast einen Geschmack. Wild.
Ich habe gedacht, wenn man schon mal nach Köln zu RTL fährt, muss man schon mal im Auto eine Dschungelprüfung machen. Ne?
So. Wow, der ist gut.
Der ist gut, ne? Ist gut. Nee, aber hat er eigentlich auch Scherz mitgebracht und das waren echt leckere Kaugummis. Die musst du dir vorstellen, die sehen halt, also bei Toro sind sie halt schwarz und beim Kamel sind sie halt so beige und die haben eine geile Fruchtfüllung, die schmecken echt richtig lecker.
Okay, also ich muss dir das glauben, weil Maggi mit Eiers mich ja auch schon überzeugt. Also.
Ich bring dir die mal mit. Ich bring dir die mal mit. Das ganze Handschuhfach ist noch voll.
Die bestimmt, ja.
Ja, und dann man probiert sie und dann schmeckt's. So, jetzt müssen wir apropos probieren und schmecken. Also, jeder, der auch mal sich mit Nadeln hat bepieken lassen und dessen Körper jetzt bemalt ist und wo bunte Bilder durch die Epiderme schimmern,
ich
weiß, dass Tattoos wehtun, aber sie sind halt was für die Ewigkeit. Und wenn man sagt, ich mach das, dann macht man das. Und Bruce Arians, die geile Katze, hat tatsächlich gesagt, pass mal auf, wenn wir den Super Bowl gewinnen, lasse ich mich tätowieren. Und jetzt ist der alte Mann tätowiert. Jetzt ist er tätowiert. Und er hat tatsächlich, er hat nicht irgendwo ein kleines Kleeblatt oder denken wir mal an Friends zurück, wo sich Phoebe einen Punkt hat machen lassen und der ganzen Welt erzählen wollte, das ist das Universum. Nein, er hat sich ein riesengroßes Vince Lombardi, tralala, also geiles Tattoo, finde ich cool, den Typen.
Vor allem steht er absolut dazu, ne? Lädt es hoch und sagt, irgendwie mag ich's. Also ich fand das auch sehr sympathisch, dass er da die Wette so selbstbewusst eingelöst hat und eine sehr, sehr coole Aktion. Es ist ja so unfassbar viel schon wieder passiert in dieser Woche. Wir haben super, super viel zu bereden.
Warte, dafür erstmal. Die Leute erwarten es, die Leute kriegen es. Vielen herzlichen Dank, Bill O'Brien. Vielen Dank. Danke. Nochmal. Dankeschön. Danke. So, jetzt können wir anfangen, darüber zu reden, weil ich muss das nochmal deutlich so sagen. Ohne Bill O'Brien, die Flachzange, wäre das jetzt alles nicht, hätten wir keinen großen Gesprächsbedarf, denn wir haben viel zu besprechen. Heidewitzka, moderner Straßenraub ist nichts dagegen.
Ich glaube, die Houston Texans, also es gibt ja Franchises, die bauen Denkmäler für ihre besten Spieler. Ich weiß nicht, was sie bei Bill O'Brien machen wollen. Was das Gegenteil von einem Denkmal bauen? Also das ist wirklich, was der mit denen angestellt hat. Vielleicht bauen die Dolphins für Bill O'Brien ein Denkmal. Das kann ich jetzt.
Bill O'Brien und Laramie Tunsil zusammen kriegen ein riesengroßes Denkmal. Denn man darf immer eine Sache nicht vergessen. Also durch diesen ganzen, also Laramie Tunsil, das war der, der in der Draft so weit runtergepurzelt ist, weil kurz vor der Draft irgendjemand seinen Social-Media-Account gehackt hat. Und er plötzlich zu sehen war als das größte O-Line-Talent ever mit einer Gasmaske. Die hatte er jetzt nicht auf, weil irgendwie seine Zimmerkollegen irgendwie Chili con Carne gegessen haben, sondern weil er dadurch holländische Rauchware zu sich genommen hat. Jetzt ist er nach unten gefallen und dann war er bei den Dolphins und so und dann war er weg und also wieder getradet. Und dann, Achtung, haben wir dafür sehr viel gekriegt und dann sind wir jetzt die glücklichsten Menschen der Welt. Also zumindest ist man Dolphins, wenn man Dolphins-Fan ist, weil wer Draft Day gesehen hat, hat gesagt, solche Moves gibt's nicht in der Wirklichkeit. Doch, gibt's. Und da müssen wir jetzt drüber sprechen.
Ja, also der Chat schreibt auch schon die ganze Zeit hier gerade rein, wir sind auch gerade live bei Twitch, was du davon hältst, dass die Dolphins jetzt die nächsten Pick-Trade gemacht haben. Also für alle, die es nicht mitbekommen haben, die Niners haben ja erstmal hochgetradet an die dritte Stelle. Also
die mit den Dolphins gehörte.
Genau. Wofür
aber die den Dolphins nur gehörte, weil sie Bill O'Brien ausgeraubt haben.
Exakt, wo ja viele gesagt haben, was hat Mr. Shanahan denn davor? Will der etwa einen Quarterback draften? Wie geht das eigentlich Jimmy G jetzt? Der Jimmy G sagt natürlich, oh, ich weiß von nix. Aber natürlich, gerüchteweise gefällt ihm das nicht so sehr, dass sie so hoch traden. Kyle Shanahan, also sie stärken ja nach wie vor Garoppolo den Rücken, aber es ist schon seltsam, dass man aus Franchise-Sicht so nach oben tradet, an die dritte Stelle, wo man natürlich wahrscheinlich einen Quarterback auf einen Quarterback abzielt. Das ist aber nur die halbe Geschichte, können wir gleich drüber reden, wie du das findest, dass die 49ers das machen und ob du glaubst, dass sie einen Quarterback holen. Die nächste ist halt, dass die Dolphins jetzt an sechster Stelle sind, was natürlich immer noch eine...
Obwohl sie früher an 12 waren.
Genau, eine sehr, sehr vorzügliche Position ist. Sie haben in den nächsten Jahren ja so, so viele Erstrunden-Picks. Also sie haben mit den Eagles getauscht. Es ist sehr, sehr viel passiert. Ich finde, die Dolphins machen das absolut clever. Also ich finde das nachvollziehbar, von 3 auf 6 zu gehen. Feierst du auch oder sagst du
Digga, es blöd. Geht nicht nur von 3 auf 6. Es geht darum, langfristig. Also überleg mal, bis zum Ende des, also wenn der letzte Pick, wenn Mr. Irrelevant 2023 gepickt wurde, haben die Dolphins 5 Picks gehabt in der ersten Runde. In der ersten. 5. Nicht 2, 5.
Ich weiß gar nicht, was das letzte Mal war, dass so viele, dass du so viele Erstrunden-Picks in so einem kurzen Zeitraum hast, ist schon krass. Die spielen Draft Day nur in echt.
Die spielen Draft Day nur in echt. Und bevor wir jetzt in die Tiefe eintauchen, haben wir natürlich eine Frage dazu. Und das vermischt sich ja alles, weil wir haben eigentlich immer dieselben Fragen.
Moin Carsten, moin Mike, hier ist der Niklas aus Siegen. Und ich hätte mal eine Frage zum Draft, der jetzt in einem Monat ansteht. Und die 49ers haben ja jetzt an 3 hochgetradet. Und die Pro Days von Zach Wilson, Justin Fields und Mac Jones sind ja jetzt vorbei. Ich als 49ers-Fan würde mich gerne über Justin Fields halt sehr freuen. Und da hätte ich gerne mal eine Meinung von euch dazu, wer am besten zu den 49ers passt und wen die da an 3 traden werden. Ich persönlich glaube ja nicht mehr daran, dieses ganze Gelaber mit dem, wir haben noch Vertrauen in Jimmy G, da glaube ich halt nicht mehr dran. Und dann würde ich gerne mal wissen, wen ihr glaubt, wer da am besten passt. Macht weiter so mit eurem Podcast. Ciao, ciao.
So.
Grüße.
So, dann würde es jetzt noch weitergehen. Ja, das ist eine Frage zu den Trades der 49ers, aber auch noch, da werden wir zu Cam Newton kommen.
Ja, lass erstmal ihn beantworten, oder?
Ja, wir machen wir doch gleich in einem Abwasch. Also, okay. Weil sonst so. Dann haben wir noch Draft Trades unten und die Elf. Das können wir mit der Elf verbinden und dann haben wir noch Fragen rund um Tom Brady. Das können wir auch noch später verbinden. Dementsprechend, das machen wir, ja, Frage nach Crossover mit Bromance, das machen wir dann später, weil der fragt auch dasselbe eigentlich zu den Trades. So, lass uns jetzt mal darüber philosophieren. Wie kann man das machen? Wenn man schlau ist. Wenn man sehr, sehr schlau ist und wenn man vor allem jemand, und das ist jetzt nicht despektierlich gemeint, aber es ist Tatsache, wenn du bei eBay irgendwas reinsetzt, wo du meinst, krieg ich 20 Euro für, findest du vielleicht einen Dummen, der völlig eskaliert und sagt, ich zahle für 70. So, dann hast du einen Dummen gefunden. Und ungefähr so müssen sich auch die Dolphins General Manager fühlen, denn die haben tatsächlich einen Dummen gefunden. Die haben damals einen Dummen gefunden, der gesagt hat, ich gebe euch Haus und Hof. So, die haben gesagt, die haben mir jetzt nicht gesagt, ja, Diggi, bist du sicher, sondern die haben gesagt, ja klar, gib her das ganze Paket. Und jetzt hatten sie das ganze Paket, jetzt haben sie das ganze Paket und die haben da tatsächlich noch das Beste draus gemacht. Denn Mike hat es ja gerade schon gesagt, es ist ja nicht nur mit Houston rumgetauscht worden und dann im Nachgang jetzt mit den 49ers, sondern dann auch noch mit den Eagles, die runter wollten. Und daraufhin haben die Dolphins gehört und gehen wir halt wieder rauf. Also kein Thema, machen wir gerne.
Ja, ich finde, die Dolphins haben das grandios gemacht. Die Frage aus der Audionachricht war ja, ob die 49ers das auch so clever machen und wen die dann genau, also auf wen sie abzielen an dritter Stelle, weil der Kollege ja nicht glaubt, dass das Vertrauen in Jimmy G wirklich so stark ist, wie sie behaupten. Ich sag mal so, Vertrauen ist gut, aber Kontrolle ist besser. Ist besser.
Das kann man noch anders sagen. Vertrauen ist gut, ein größeres Talent ist besser.
Vertrauen ist gut, aber Draftpick Nummer 3 ist besser. Weil, also, natürlich vertrauen sie weiter Jimmy G, aber sie werden trotzdem auch gucken, was kann man mit ihm als mögliches Trade-Potenzial machen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie irgendeine andere Position an 3 holen werden als ein Quarterback. Ich glaube, deswegen haben sie nicht hochgetradet. Ich glaube, sie werden einen holen und werden nach dem Draft, ich kann euch jetzt schon sagen, was sie sagen werden. Ja, wir haben XY, wer es dann auch immer wird, geholt. Aber natürlich, Jimmy G ist die 1 und der wird nur aufgebaut und ne, so ja. Wie es auch andere Franchise gemacht haben. Grüße an die Packers mit Love, nur dass sie halt nicht so hoch getradet haben.
Aber ich glaube, es wird anders laufen.
Ja, aber
ich glaube schon, bis dahin hast du recht.
Sollte Jimmy G irgendwann mal strugglen oder ist ja auch schon häufiger vorgekommen, sich verletzen, dann haben wir ganz, ganz schnell den Quarterback-Wechsel. Oder glaubst du sogar, es geht noch weiter, dass sie ihn sofort ersetzen?
Das geht noch schneller. Das wird noch schneller gehen.
Glaube ich nur, wenn sie wegtraden.
Trainingscamp. Du holst dir jetzt, keine Ahnung, da gehen wir jetzt gleich mal drauf. Also du holst dir jemanden, der vielleicht agiler ist, der vielleicht mehr Biss hat, der vielleicht nicht guckt wie Kevin allein zu Hause, sondern der sagt, Digga, ich zieh das hier durch. Dann hast du natürlich im Trainingscamp ein Problem. Jeder einzelne Spieler, jeder, egal ob jetzt ein Bosa oder, wird genau hingucken und sagen, Alter, wir haben da echt, also die sind hochgetradet, ne? Hey, das muss jetzt funktionieren. So, wenn der Typ funktioniert und der funktioniert gegebenenfalls im Training, die Pässe sind präziser, es sieht runder aus bei ihm. So, dann kannst du als Coach sagen, ja, aber wir haben Jimmy G. Dann sagen die anderen, ja, sehr schön, aber warum haben wir denn alles investiert, um den da zu kriegen und der ist doch tatsächlich besser. Dann kannst du mal sagen, ja, ist ein Rookie, den wollen wir nicht verbrennen. Ja, Digga, der verbrennt sich schon nicht, der verbrennt hier eher Defenses. Guck dir das mal an, wie gut der ist. Also, da hast du ein Problem, da hast du ein Locker-Room-Problem. Und deswegen glaube ich gar nicht mal, wenn Jimmy G nicht ab dem ersten Trainingstag 160% gibt und über sich hinaus wächst, dann wird das ganz hässlich für ihn. Ganz hässlich.
Aber per se eigentlich gar nicht so doof von den 49ers zu sagen, wir setzen so Jimmy G unter Druck. Wir sagen, wir haben Vertrauen in ihm, aber natürlich nur so lange, wie er liefert und wie er eben auch überzeugt und das eben auch im Training. Also ich finde den Move gar nicht so schlecht, um noch auf die Frage einzugehen, auf welchen Quarterback sie abzielen. Ich glaube gar nicht, dass sie jetzt so ein Target Nummer 1 haben, wo sie sagen, wenn der da ist, dann holen wir den. Ich glaube, die werden jetzt die nächsten Tage kalkulieren. Die wollten einfach sich eine gute Draftposition sichern und wenn dann eben gucken, wer ist an 1 und 2 weggegangen und was machen wir damit. Es waren ja jetzt auch die Pro Days von den ganzen Spielern, also für alle im Podcast, die es vielleicht nicht so häufig mitbekommen, die haben eben trainiert, die haben das erste Mal unter Aufsicht eben von den ganzen Coaches
vorgeturnt.
Sich zeigen
können. Einfach genau, vorgeturnt.
Vorgeturnt und ich sag mal so, also wir sind uns wahrscheinlich einig, dass Trevor Lawrence an 3 höchst wahrscheinlich nicht mehr verfügbar ist. Also würde ich den mal jetzt hier ausklammern.
Man weiß es nicht. Denk mal an den berühmten Mann mit der Gasmaske und dem holländischen Rauch.
Genau, deswegen,
also man weiß es nie. Also kann alles passieren.
Ja, deswegen sage ich ja höchstwahrscheinlich und nicht zu 100%, aber höchstwahrscheinlich ist er an 3 nicht mehr verfügbar. Und wen holst du dann? Da gibt es verschiedene Argumente für verschiedene Quarterbacks. So die am höchsten gehandelten sind eben, um sie mal kurz aufzuzählen, Justin Fields, Trey Lance, Zach Wilson und Mac Jones. Von den 4 kann man sagen, hat einer bei den Pro Days einen nicht so guten Eindruck hinterlassen. Das ist Mac Jones. Der hat ein paar Würfe da gehabt. Also man kann ja immer einen schlechten Tag haben, aber es ist echt blöd, wenn ein schlechter Tag auf den Pro Day fällt. Da hat er einfach überworfen. Also da waren noch Bilder zu sehen von Bill Belichick in der Seitenlinie, wo er einfach mal den Kopf geschüttelt hat, wo er nicht so zufrieden aussah, weil die Patriots ja unter anderem auch ein Team sind, was ich auch übrigens gerne sehen würde, die vielleicht so Mac Jones, je nachdem wie tief er fallen könnte, auf dem Radar haben. Es gab ganz viele Memes von 49ers, wenn du an 3 tradest, um vielleicht Mac Jones zu holen und der so einen Pro Day abliefert. Ich glaube, der hat da auf jeden Fall schon das ein oder andere Fragezeichen bei einem Head Coach oder einem General Manager hinterlassen. Und andere haben überzeugt. Also wenn du gesehen hast, wie ein Zach Wilson, was der für einen Arm hat, das hat mich hier und da echt an Allen erinnert.
Vor allem aus dem Lauf gegen, ja. Nochmal, also das war für mich so eine Kreuzung aus Josh Allen und Patrick Mahomes.
Für mich
gegen die Laufrichtung einen präzisen Ball zu werfen, ist schon mal schwierig. Dann aber gegen die Laufrichtung rückwärts laufend, auf einem Bein nur noch stehend, den Ball so präzise zu servieren, dass du sagst, puh, das war jetzt besser als gut. Das ist schon phänomenal.
Also beim Pro Day hat mich auf jeden Fall Wilson auch an Josh Allen erinnert. Justin Fields hat einen starken Pro Day abgeliefert, hat auch beim 40-Yard-Dash überzeugt. Also der wirkt auch ultra fit, da wusste man ja auch erst nicht, weil er eben auch verletzt war. Der hat sich scheinbar sehr, sehr gut regeneriert. Also da haben schon, also es ist halt blöd, wenn du 5 gute Quarterbacks hast und alle überzeugen, nur einer nicht. Ich glaube, es gab ja auch ein paar Internetreaktionen von wegen, das ist alles ein Plan von Bill Belichick. Da hat Mac Jones gesagt, wirf mal richtig Scheiße, damit du richtig tief fällst und wir dich doch holen können. Ich weiß es nicht, aber zurück zu den 49ers. Carsten, glaubst du, die haben einen, den sie unbedingt wollen?
Also ich glaube, du musst, so ein Pro Day ist ja immer schon, ja, das ist so die Kirsche oben auf dem Cocktail. Weil du hast eine ganze Saison. Du hast lange Gespräche geführt mit den Coaches, mit den Mitspielern. Das kennen wir alle und das kennt ihr alle vor allem aus Draft Day. Du beschäftigst dich sehr lange und sehr intensiv mit deinem Spieler. Du legst nicht nur Millionen auf den Tisch, sondern du legst deine komplette sportliche Zukunft. Legst du in die Hände eines 22-Jährigen. Da willst du sicher gehen. Deswegen ist es jetzt, glaube ich, dass Mac Jones im Pro Day so, ja, meine Fresse. Also, weißt du selber. Also, Vroni ist jetzt auch nicht immer und sagt, Mensch, der Mike ist heute, aber heute einen guten Tag oder einen schlechten Tag. Sondern es gibt Tage, da ist man einfach mal schlecht drauf. So, das kann passieren. Da fällt dir in der Küche was runter oder keine Ahnung. So.
Das Problem aber, ganz kurz, um da noch was zu ergänzen, ist halt, Mac Jones hat dazu oder kriegt den Vorwurf ab, dass er eben halt auch auf dem College mit mega krassen Receivern und einer guten O-Line zusammengespielt hat. Wenn du dann auch noch den Pro Day nicht so gut aussiehst, kommt halt sehr schnell die Skepsis auf und wegen, ach, der war halt nur so gut, weil er ein gutes Team um sich rum hatte. Das wäre halt bitter, ne, wenn der Gedanke sich
festhält. Ja, der Gedanke liegt natürlich nahe. Das ist natürlich völlig klar. Du hast länger Zeit, also nochmal, für alle, die vielleicht nur ab und an mal Football gucken. Du hast im College-Football ein ganz, ganz klares Gefälle. Du hast Alabama, du hast so die SEC-Teams relativ on top und ich glaube schon tatsächlich, dass zwischen Alabama und LSU ist schon ein Gefälle. Du hast, Alabama ist eine O-Line-Fabrik, das sind Viecher, die haben aber auch die geilsten Receiver, die haben aber auch einen geilen Running Back und also, da kannst du als Quarterback rein theoretisch nur gut aussehen. Natürlich gehst du als talentierter, extrem guter Elite 11, das ist so ein Highschool-Nachwuchsprojekt, gehst du natürlich am liebsten zu Alabama. So, Spencer Rattler jetzt zum Beispiel, der ist nach Oklahoma gegangen. Du hast natürlich nicht nur eine Quarterback-Position in Alabama frei, sondern du musst dann gucken, wo du hingehst. So, und es gibt unterschiedliche Herangehensweisen. Nehmen wir jetzt zum Beispiel mal den jungen Mann, der an der Brigham Young University studiert. Cougars heißt das Team. Wilson ist sein Name. Das ist ein Mormonen-College. Das ist jetzt nicht, also wenn du sagst, geil, ich freue mich auf meine College-Zeit, rede ich geil, Halligalli und ihr wisst schon, was ich meine, so Gronk-Style, das ist da jetzt nicht so, ne? Also das ist sehr gläubig, das ist da eher so, da gibt es eher eine warme Milch mit Honig und ich meine keine warme Milch mit Honig, um Mikes damaligen Spruch aufzugreifen, sondern
Ich meine, das erste ist lecker, nicht
so. Aber das ist da eher so ein bisschen ruhiger. Da musst du natürlich sagen, okay, der Junge steht mit beiden Beinen im Leben. So, da kommen aber, und das ist eben der Punkt, aus diesem College kamen richtig große Talente raus. Steve Young zum Beispiel hat richtig abgeliefert damals. Alter Falter. Der war, klar, 83 war nur Zweiter in der Heisman Trophy Voting Geschichte, aber 56 Touchdown Pässe. Und also das war phänomenal. Das war wirklich phänomenal. So. Dann Jim McMahon, mein persönlicher Lieblingsquarterback, weil er einfach mal auf alles geschissen hat in der NFL. Chicago Bears, damals mit den Monsters of the Midway in Super Bowl gewonnen. Der hat mal eben 70 NCAA-Rekorde gebrochen. Also das ist ein College, wenn die einen Quarterback haben, der einen guten Arm hat, dann sagen die, du, mach mal All-In. Wie beim Pokern, All-In. Ty Detmer unter anderem danach. Der hat sogar Heisman Trophy gewonnen. Also das ist ein College, wo du sagst, also wenn dir da ein Trainer sagt, du, das ist einer der Besten, die wir jemals hatten, dann musst du schon mal hellhörig werden, weil da kamen halt geile Jungs raus. Ich bin mir nicht sicher, wo will die 49ers Offense hin? Du hast hier einen sehr, sehr soliden Quarterback, der mit seinem Arm, weniger mit seinem Körper, Spiele gewinnen kann. Der läuft jetzt nicht à la Cam Newton oder. Aber ich will das auch, glaube ich, als Coach nicht. Ich glaube, ich möchte lieber irgendjemanden haben, wo ich weiß, der macht es mit dem Arm, als irgendwie mit dem Risiko, dass er verletzt wird. Dann haben wir auf der anderen Seite Justin Fields, du hast es gerade gesagt, der läuft eher, ist ein athletischer Typ, gute 40 Yards gelaufen. Das ist hier ein Typ, das ist so der Patrick Mahomes, der aber auch noch die Schulter reinhält. Also da weiß ich nicht, der kann auch schnell kaputt gehen. Ich als General Manager der 49ers, ich würde da echt sitzen. Also ich hätte schlaflose Nächte. Ich würde, glaube ich, sehr, sehr, sehr viel Kaffee trinken. Ich würde wenig schlafen. Ich würde mir genaueste Spielanalysen angucken. Was zum Beispiel einem Wilson zugute gehalten wird, ist, wie ruhig er bleibt. Also folgende Situation. Müsst ihr euch vorstellen, Pass Rusher, Outside Linebacker und Defensive End kommen doch zu ihm durch. In dem Moment registrieren beide Defense-Spieler, es ist eine Interception. Jetzt ist natürlich die Defense berechtigt zu blocken. Und ich habe nicht verstanden, was die beiden da machen. Also ich unterrichte selber Defense, aber ich habe es nicht verstanden. Die stampfen ihn einmal in den Boden ein. Ist ja okay. Also sie dürfen ihn einmal blocken. Dann steht er wieder auf und sie stampfen ihn wieder ein. Und er will sich gerade wieder aufrabbeln, dann wollen sie ihn gerade wieder einstampfen, bis der Schiedsrichter dazwischen geht, weil das Play schon lange vorbei ist. Der Typ ist aber ruhig geblieben. Der ist nicht eskaliert, der hat nicht geschlagen, der hat nicht gepöbelt. Der hat sich umgedreht und ist gegangen. Und diese Qualität erwarte ich von einem wirklichen NFL-Ready-Quarterback. Und das hast du hier im Gesamtpaket. Ich bin mir nicht sicher, bei allem diesem Justin Fields-Hype, ob ich nicht sagen würde, pass mal auf, das ist die perfekte Lösung. Das ist er. Das ist Jimmy G, nur mit mehr Arm.
Und also du tendierst ein bisschen zu Wilson.
Würde ich. Also wenn ich jetzt, müsste.
Wir haben ja gerade den Vorteil, dass wir live auf Twitch sind und wir können ja ein paar unserer Community kurz mal reinholen und einmal mal fragen, Leute, wenn ihr jetzt die 49ers seid, an dritter Stelle im Draft, schreibt jetzt bitte gerne mal einen Namen in den Chat rein. Welchen Quarterback, glaubt ihr, werden sie holen an drei? Also, ne, man muss wahrscheinlich kalkulieren, dass sie Lawrence nicht mehr kriegen können. Also schreibt mal rein, an drei, die 49ers. Welchen Quarterback? Ich finde nämlich...
Warte, Audio-Nachricht. Was ist denn hier los?
Da geht schon wieder das nächste Audio an bei Carsten.
Oh, das ist
pass auf, ich wollte nämlich noch hinzufügen, ich finde, was Justin Fields auch, oder warum ich auch Justin Fields mag, ist einfach seine Mentalität. Der hat mich in diesem College-Finale so abgeholt, dass er so angeschlagen, so gespielt hat. Da hat er mich als kleinen Fan gewonnen. Das finde ich großartig, wie er da performt hat. Ich finde, dieser Draft dieses Jahr ist auch sehr, sehr gefährlich, dass du den Mahomes oder den Jackson machst, bedeutet also, dass die Teams, die früh picken dürfen, den falschen Quarterback nehmen, Grüße an Mitch Trubisky oder Josh Rosen oder was auch immer damals war, und die ganzen anderen Quarterbacks, die erst an 10 oder 32 gehen und die dann die nächsten Jahre die NFL mit dominieren. Das wäre also sehr, sehr bitter. Ich gucke kurz in den Chat rein und ich lese sehr, sehr viel Fields, also Sepp Niedermeyer schreibt Fields, Fabian schreibt Fields, Buserico schreibt Fields, ich lese ein bisschen Wilson, Bambi schreibt, dass Wilson wahrscheinlich an 3 schon weg ist. Deswegen Fields, kann wie gesagt auch passieren.
Ja, JKM definitiv.
Sagt Wilson. Alex sagt Trey Lance, also ein paar Trey Lance. Keiner sagt Mac Jones, oder? Doch, Lukas. Lukas sagt Mac Jones. Aber es geht schon mehr in die Richtung Fields.
Nee, man darf ja auch nicht vergessen, wir haben 8 Quarterbacks. Die, also es gibt immer wieder Jahre, damals das berühmte Jahr mit Elway, mit Marino, wo du sagst, mehr als 6 oder mehr als 5 Talente ist schon gut. Wir haben Trevor Lawrence, vielleicht unangefochten die 1. Also ist für mich bestes Armtalent, was rumläuft. So, dann hast du Justin Fields. Ich mache das jetzt nicht in der chronologischen Reihenfolge, wie ich denke, dass sie da stehen. Du hast Zach Wilson, dann hast du Trey Lance. Klar, North Dakota State ist ein relativ kleines College, steht außer Frage. Dann hast du Mac Jones und dann hast du aber auch noch, und das darf man immer nicht vergessen, Kyle Trask von Florida. Guter Mann, wirklich. Also du musst auch erstmal in der SEC so gut performen. David Mills, Stanford, ja, Backup. Also okay, kannst du aufbauen auf langer Sicht. Und Kellen Mond aus Texas A&M. Das sind so für mich die Jungs, wo ich sage, wenn du wirklich einen Quarterback brauchst, dann hast du hier tatsächlich das Potenzial zuzugreifen. Es ist natürlich immer schade, wenn du an einem kleinen College warst. Also North Dakota State ist jetzt nicht unbedingt so die Quarterback-Schmiede, wo du sagst, so, ja, Diggi, also so. Ne? Da kommt halt das, was Mike gerade gesagt hat, ist natürlich ein Problem. Also auf der einen Seite bei Alabama hast du zu gute Spieler um dich rum und in North Dakota State hast du natürlich, ja, ich sag mal so, ne? Nicht unbedingt jetzt die Besten der Besten der Besten, weil das ist ja nun mal nicht mal ein Division One. Aber wie gesagt, da muss man halt gucken. Also ich bin mal sehr gespannt.
Also wir machen ja noch irgendwann unseren Mockdraft. Ich bin auch noch ein bisschen unentschlossen. Ich weiß nicht warum, aber so vom Gefühl zieht es mich eher zu Trey Lance. Aber ich bin, wir machen das irgendwann.
Und pass auf, Achtung, und was natürlich ein ganz beschissenes Image-Ding ist, ist, also das kennt auch jeder. Wenn du weißt, die Firma hat ein beschissenes Produkt hergestellt, und die bringen ein neues Produkt auf den Markt, dann bist du natürlich erstmal skeptisch. Das heißt, funktioniert das. Wir dürfen bei dieser ganzen North Dakota State-Geschichte ja nicht vergessen, da kommt Carson Wentz her.
Na dann, das
der, ich wollte es nur mal sagen.
Der hatte auch mal ein gutes Jahr, Carson.
Ja.
Ich würd noch gerne hinzufügen, bei der aktuellen Draft-Order, wenn du die ersten 5 Teams anschaust, also eigentlich, ich würde nur ein Team rausnehmen, was wahrscheinlich keinen Quarterback picken wird, das sind die Bengals, die sind ziemlich gut versorgt. Ja. Aber die Jaguars,
ja,
wahrscheinlich ein Quarterback. Die Jets, auch wenn Sam Darnold ein guter ist, werden wahrscheinlich einen Quarterback nehmen. Die 49ers, glaube ich, sind wir uns einig, traden nur so weit oben.
Du tradest nicht hoch für einen Receiver.
Für einen Quarterback.
Und nicht so hoch.
4, also klar, die Falcons könnten auch einen Certain oder so einen Cornerback nehmen, aber die könnten auch mal hinter Matt Ryan vielleicht einen jungen Quarterback platzieren. Und dann kommen die Bengals und dann kommen ja schon wieder die Dolphins. Also die Dolphins haben einfach 3 Plätze nach unten getauscht und haben eigentlich, die wollen wahrscheinlich ja keinen Quarterback, die haben nicht viel verloren, die haben eigentlich nur Picks gewonnen. Ich finde das einen genialen Trade von denen und da würde ich gerne von dir wissen, an 6 bist du vom Gefühl dabei zu sagen, die werden da eben, also nach wie vor den Plan verfolgen, einen Receiver zu holen?
Nein.
Oder glaubst du was anderes?
Nein. Also jetzt mal, jetzt mal ganz ehrlich, wir haben, und das darf man hier nicht vergessen, wir haben das Potenzial, da früh rumzupicken. Und zwar gut zu picken. Und wir haben, wenn wir jetzt der festen Überzeugung sind, und so sieht es aus, dass du als Dolphin sagst, okay, Freunde, wir bleiben bei Tour. So, denn ja, dann hole ich immer Waffen. Ich gebe dir völlig recht. Receiver. Nein. Was ist denn mit dem vielleicht besten Tight End ever, der aus dem College kommt? Von den Florida Gators. Der Typ mit den längsten Armen ever. So, wenn ich da die Möglichkeit habe, da zuzugreifen, dann mache ich das doch. Also
ja, also ich bin auch bei dir. Also ich glaub, sie werden einen Receiver picken. Ob jetzt ein Titan oder ein Receiver, das ist dann so ein bisschen die Frage. Es gibt für mich 3 Optionen. Das ist A, eben Lamar Chase. Es ist B, Devonta Smith. Und es ist C, Kyle Pitts. Kyle Pitts hat bei seinem Pro Day, also
Der Tight End hat alles abgerissen.
Du kannst nicht mehr Eindruck hinterlassen, als es Kyle Pitts getan hat. Davor hat er schon mega Vorschusslorbeeren bekommen, als vielleicht der beste Tight End der letzten 10 Jahre zu sein. Der erste Tight End, der so früh gepickt wird. Ich glaube, es wurde noch niemand in der Top 10 gepickt.
Nein,
das könnte er brechen. Ich glaube sogar, er wird es brechen. Davon gehe ich auch aus. Bin sehr gespannt, welches Team ihn sich schnappt. Das ist halt eine absolute Luxussituation für die Dolphins, die wahrscheinlich dann zwischen diesen 3 klasse Receivern frei wählen können. Ich meine, an 18 dürfen sie ja wieder picken. Darf ich auch nicht vergessen. Da können sie ja dann ihren O-Liner oder was auch immer holen. Ich bleibe bei meinem ersten Gefühl. Ich glaube, diese Connection Tour und Devonta Smith würde ihnen also wahrscheinlich am besten stehen. Aber Kyle Pitts
macht
so
das Feld
eine
breit.
Maschine.
Das wäre so ein Traum. Der macht das Feld breit, der macht das Feld tief und der macht vor allem deine Plays unberechenbar. Ist gelaufen, also Vernon Davis damals, ihr wisst schon, der, wo Mike Shanahan, der Coach der 49ers damals gesagt hat, can't coach this guy, can't work this guy, der danach dann sagt, wenn mein Coach das sagt, muss ich mal drüber nachdenken, der hat Rekorde gebrochen, der war der schnellste bis jetzt, Tight End, was die 40 Yards anging, war aber auch der schnellste, der von der Bank wieder zum Duschen geschickt wurde und der danach bis letzte Saison tatsächlich noch gut funktioniert hat, eine sehr gute Karriere gespielt hat. Geiler Tight End, aber ein eindimensionaler Tight End. Und Vernon Davis ist damals 4-3-8 gelaufen auf 40 Yards. Pitts 4-4-4. Das ist Wahnsinn. Phänomenal schnell für einen Typen seiner Größe. Ja, das darf man nicht vergessen. Das ist ein Riesenkerlchen.
Seine Spannweite, wenn er die Arme ausstreckt, ist ja auch Wahnsinn. Ich finde nur so ein bisschen, also jetzt die Aussage zu treffen, ich werde einer der Besten aller Zeiten, ich weiß nicht, ob er das braucht, ehrlicherweise, das hat mich jetzt nicht unbedingt abgeholt, aber per se bin ich ein riesen Fan von ihm. Der Chat, Bambi oder auch Huabali schreiben gerade rein, wahrscheinlich werden die Bengals den Dolphins einen von den dreien wegnehmen, das ist natürlich eine Wahrscheinlichkeit, weil die auch logisch, Joe Burrow verpflegen wollen. Ich glaube aber auch, dass die Bengals vielleicht mit dem Gedanken spielen, Sewell, ich glaube, so wird er ausgesprochen, als O-Liner zu verpflichten, um eben einen Burrow zu unterstützen, weil was ist mit Joe Burrow letztes Jahr passiert? Er hat sich ziemlich böse verletzt. Dem willst du natürlich auch bestmöglich schützen, weil wenn Burrow kaputt ist, brauchst du auch keinen Receiver mehr. Das wird so ein bisschen natürlich noch ein kleines Fragezeichen für die Dolphins sein, werden die Bengals einen O-Liner holen oder einen Receiver. Aber selbst wenn die Bengals einen Pitts oder einen Smith oder einen Chase, ist ja egal, wen holen, die anderen beiden sind nicht weniger schlecht. Also es bleibt dabei, dass die Dolphins eine absolute Luxussituation haben. Bisher für mich absolut der Gewinner dieses und wahrscheinlich der nächsten Drafts, dass sie so krass viel Potenzial haben. Also so kacke die Dolphins vor 2-3 Jahren waren. Die Entwicklung ist bemerkenswert, wie schnell sie sich von einem schlechten Team, also wirklich schlechten Team, zu einem sehr, sehr guten Contender entwickeln.
Und eine Sache ist auch ganz deutlich. Also das, was die Dolphins gemacht haben, lässt nicht die Dolphins nur gut aussehen, sondern lässt vor allem die Giants richtig scheiße aussehen. Denn Dave Gettleman, also ihr wisst schon, der mit Jaquan Barkley und so weiter und so fort, der also tatsächlich ein paar gute Picks gemacht hat, der hätte damals, 2018, war in einer ähnlichen Situation, da hätte er sich richtig mit Draftpicks vollmachen können, hat er nicht. Ist eine sehr lange Geschichte, aber die Geschichte zeigt einfach mal deutlich, ja, also die Giants stehen, ich glaube, 15-33 in den letzten 3 Jahren. Das ist jetzt nicht atemberaubend. Und während der 2018er Draft, da hatten sie den Zweier-Pick. Und jeder hat gedacht, ja, sie gehen auf den Quarterback, sie gehen auf den Quarterback, sie gehen auf den Quarterback. Und haben sie nicht. Und dann hätten sie rein theoretisch runtertraden können. Haben sie aber nicht. Und da hätten sie sich ordentlich was voll machen können, was Picks angeht. Haben sie aber nicht. Und ich finde ganz ehrlich, den Dolphins General Manager, den würde ich am liebsten, ich weiß, geht gerade nicht wegen Corona, aber ich würde ihn einfach mal gerne umarmen. Ihm einfach mal sagen, Diggi, schön, dass du nicht Gettleman heißt. Also man muss nicht da oben rumdümpeln, wenn du, also, weil so wie wir jetzt drüber sprechen, sitzt du ja auch und vor allem dich da dran, du kennst dann ja noch den Assistant Coach oder den, du weißt ja ungefähr, wo die anderen Teams hinwollen. Da muss ich nicht auf Teufel komm raus und einen Pick an 2 oder so behalten, wenn ich weiß, warte mal, die ersten 3 wollen Quarterback und ich will aber einen Receiver. Da muss ich nicht an 2 sein, dann kann ich auch an 4 sein. Das ist logisch.
Ja, ich glaube trotzdem, Mädchenrechnung. Absolut, also ich finde die Kritik hier berechtigt, aber ich glaube trotzdem, die Giants werden dieses Jahr auf jeden Fall stärker sein als letztes Jahr. Allein, dass Saquon Barkley
ist wieder ist jetzt auch nicht so schwer. Barkley ist
wieder da. Das stimmt, das stimmt. Ich glaube aber, die Giants sind trotzdem, die können dieses Jahr auch sich deutlich verbessern. Spielen ja auch nicht in der schwierigsten Division, muss man sagen. Mein Lieblingszitat in diesem ganzen Trade-Wahnsinn war von George Kittle, der gepostet hat zu diesem Dolphins 49ers Trade, dass die Niners plötzlich an 3 draften oder picken dürfen. Oh wow. Dann hat Patrick Mahomes via Twitter geantwortet, Alter, ernsthaft? Und er hat geschrieben, Alter, ich arbeite da, ich habe nicht mal eine Ahnung, was da abgeht. Also es war nicht schön, dass er als Titan sogar überrascht ist davon, was sein Team macht. Typischer Kittel, würde ich sagen.
Ja, aber ist ja auch so. Also ist ja auch so. Also ja. Wir haben natürlich noch 2-3 andere Fragen zu diesen ganzen Trades. Ich spiele die einfach mal ab und dann gucken wir mal. Und da sind noch Nebenfragen.
Hallo Carsten, hallo Mike, hier ist der Matze aus dem schönen Kraichgau mal wieder. Hoffe, ihr habt einen geilen Tag. Ihr macht eine richtig coole Show. Ich höre euch super gerne zu. Und yo, ich habe mich lange gefragt, warum ich mich so mit euch verbunden fühle. Carsten, bei dir ist klar, weil unsere Herzen schlagen für die Dolphins. Meins, seit ich das erste Live-Spiel der NFL gesehen habe in Miami, gegen die Bengals damals in Overtime gewonnen. Richtig geile Sache. Hulk Hogan war in der VIP-Lounge. Ja, war cool. Und yo, ich habe noch lange überlegt, warum ich mich mit dem Mike so verbunden fühle, aber es ist auch klar, Brooklyn Nine-Nine-Fan, dazu gibt es noch eins zu sagen, in Staffel 4 taucht Marshawn Lynch auf, ziemlich cool, ist zwar kein Football-Film oder Football-Serie, aber hat einen Gastauftritt und ist ja sehr lustig. Spoiler, yo, und jetzt zu meinen Fragen, und zwar würde mich interessieren, wie kam es denn zu diesen Draft-Pick-Schiebereien zwischen den 49ers und Dolphins und Eagles und was auch immer, vielleicht kann der da ein paar Worte dazu verlieren, und würdet ihr auch mal über die ELF sprechen, also die European League of Football, die ja in diesem Jahr an den Start geht? Habt ihr dazu eine Meinung? Was haltet ihr davon?
Da gibt es doch mal eine Extrasendung von euch vielleicht. Würde mich mal voll interessieren, was ihr davon haltet und wie ihr das seht. Genau. Ansonsten viele Grüße und haut rein. Bis dann. Ciao.
So. Das ist gut, dass er uns daran erinnert. Also jetzt nicht an die Elf, sondern daran erinnert, dass wir haben bei diesem ganzen Hin- und Hergetausche die Eagles vergessen, Mike. Wir müssen die Eagles...
Nee. Also ich hab's ja erwähnt. Wir haben noch nicht...
Ja, so im Vorbeigehen. Aber was heißt das für die Eagles? Das ist ja die wichtige Frage.
Also erstmal eine sehr, sehr sympathische Sprachnachricht von Matze aus Kraichgau. Grüße gehen dorthin. Also über die Eagles können wir reden. Ich will nur kurz sagen, warum das Ganze passiert ist, ist einfach, dass die 49ers hoch wollten und eben wahrscheinlich einen Quarterback picken wollten und dann eben die Dolphins gut reagiert haben. Die Eagles jetzt an 12, da gibt es eben halt auch die Gerüchte, dass sie, Carsten, das kommt jetzt so ein bisschen aus Philly raus, vielleicht doch nicht 100% von Jalen Hurts überzeugt sind. Glaubst du das? Oder glaubst du, das ist nur Gelaber?
Ja gut, also war natürlich sehr kurz, was du von ihm gesehen hast. Es war gut, was er gezeigt hat. Also muss ich ganz ehrlich sagen, das wäre für mich als Eagles-Fan ein Zeichen, wo ich sage, das ist Licht am Ende des Tunnels. Und zwar nicht nur ein Windlicht, sondern da steht einer wirklich und winkt mit der Taschenlampe, da kann ich mal hinlaufen. Man muss abwarten. Also ist jetzt tatsächlich an der Position, wenn du überlegst, was wir gerade besprochen haben, die ersten drei, die ersten vier, wenn die weg sind, würde ich nicht für einen Quarterback gehen. Dann würde ich sagen, komm, dann brauchen wir eine Waffe. Dieses Jahr extrem viele, extrem gute Receiver, beständige Line-Player, da ist viel Defense-Potenzial dabei. Also wenn du das machst, dann musst du dich fragen, ob du Gettleman 2.0 bist. Dann bist du O'Brien 2.0.
Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass sie einen Quarterback holen wollen. Sie brauchen Receiver. Die Frage ist halt, ob irgendeiner der Top-Receiver, und dann nehme ich jetzt einen Kyle Pitts mit rein als Receiver, noch verfügbar ist an 12. Aber ich glaube, die Eagles sind auf jeden Fall ein Team im Draft. Die werden sich mehrere Draft-Strategien hinlegen, also mehrere Szenarien B, C, D, E, je nachdem, was passieren wird, weil sie müssen an 12 halt reagieren. Wer ist noch da, wen kann man noch holen? Aber eigentlich müssen sie jetzt erstmal auf Jalen Hurts vertrauen. Weil jetzt nochmal einen Pick in den Quarterback zu stecken so früh, dann finde ich, hat der Hurts-Pick das Jahr davor noch weniger Sinn ergeben.
Genau.
Sie werden, glaube ich, jetzt mit Hurts gehen.
Love Hurts. Ja, mehr kann man dazu eigentlich nicht sagen. Die Eagles, also wenn du dir anguckst, was du alles hast an Potenzial in der Draft, gebe ich dir völlig recht, ist der, und ich sage bewusst, der Top-Receiver vielleicht nicht mehr da. Aber die Top-Receiver sind noch da. Denn, wir haben es ja gerade gesagt, also die Bengals, das Erste, was du machen musst, ist erstmal eine Lebensversicherung abschließen für Burrow. Dann hast du bei den anderen Teams, wenn ich das jetzt mal so durchscrolle, du hast definitiv andere Needs als Vollgas-Receiver.
Ja, ganz kurz, also die Lions haben ja nur Needs. Das sind ja die Detroit Needs. Die heißen nicht mehr Lions, das sind Detroit Needs. Das, was die, also die Lions sind für mich eines der wacksten Teams dieser Free Agency, was die erst gemacht haben. Also viel Spaß, Jared Goff. Teams. Ja, tut mir leid, wie kann man denn Marvin Jones und Goddard in die Wüste schicken und Jared Goff aber holen und sagen, mach was draus, Junge.
Ja, also, mach was draus. Du hast zwar nichts, aber mach das Beste draus,
Piepen. Also die Detroit Needs hätten am liebsten 10 Picks, in den ersten 10 Picks.
Nee, die hätten gern 32. Ja. Das ist schon mal klar. Weil gucken, also so, es gibt ganz viele, die sagen, ja, Carolina hätte auch am liebsten hochgetradet und hier und da. Ja, haben sie jetzt nicht. Also jetzt haben die 49ers den Pick. So, dann haben wir an 3 die 49ers, so, dann und danach. Und jetzt, pass auf, und jetzt lass uns mal überlegen. Wenn an 4 tatsächlich Trey Lance, du hast es ja gerade gesagt, als potenzieller Backup aufgebaut wird bei den Falcons, also ein Quarterback, dann hast du bei den Bengals jetzt folgendes Problem. Du hängst an 5 da rum, entweder nimmst du dir Kyle Pitts und sagst, okay, Burrow, tut mir leid, also O-Liner hole ich dir später. Jetzt hast du erstmal ein Tight End, das würde ihm natürlich eine Waffe geben. So. Und dann hast du, ja, Devonta Smith und Konsorten hundertprozentig, also wenn Detroit da nicht zugreift, sind die schön doof. So, jetzt hast du...
Ja, also die Teams 5 bis 7 werden wahrscheinlich keinen Quarterback holen. Bengals, nein. Dolphins, Lions...
Vikings.
Natürlich kann immer ein Trade auch noch passieren, aber die Vikings sind, glaube ich, erst an 14. Also 7 sind ja die Lions. 8 kommen dann die Panthers.
Genau.
Genau, die Panthers, da hört man halt auch, ja. Da hört man halt auch, dass sie nicht ganz so zufrieden sein sollen mit Teddy Bridgewater. Ich weiß nicht, ob ich bin ja mittlerweile ein Freund von Teddy B. Ich glaube, ich würde an 8, je nachdem, wer noch verfügbar ist, nicht unbedingt einen Quarterback draften, aber viele Mock-Drafts sehen bei den Panthers einen Quarterback. 9, Carsten, Broncos, John Elway. Man weiß es nie. Ja. Er kann immer. Also
man weiß es nicht, aber haben nicht die Vikings mit Denver getradet?
Ist das so? Dann ist vielleicht hier gerade meine. Ist das so?
Ich glaube schon.
Dann wären sie an.
Dann wären nämlich 9. Die Vikings an 9, weil das macht Sinn. Also ich glaube.
Kurz, ich bin mir nicht sicher. Vielleicht kann der Chat kurz reinschreiben, ob das stimmt oder nicht. Also
mach
ich habe gerade.
Mach mal die aktuelle rein. Ja, mach mal die aktuelle. Ist sie aktualisiert? Das ist ja der Punkt.
Die aktuelle Draft Order. Die Vikings sind näher, die sind an 14. An 9 ist Denver.
Ah, okay. Dann tauschen die noch. Vertrauen mir mal, die tauschen noch.
wenn das jetzt passiert.
Ja, entschuldige dich, wer wird Millionär geworden? Ich weiß alles.
Wir waren schon richtig. Also 8 ist nochmal zur Richtigstellung. 8 Panthers, 9 Broncos, 10 Cowboys, 11
Giants. Denk an meine Worte. Die Vikings gehen hoch. Also nicht viele, aber die werden hochgehen. Denn die haben das größte Need. Die brauchen irgendeinen Tackle. Und es ist schwierig. Es ist echt schwierig.
Ja, deswegen, es werden noch Trades passieren. Und wenn am Draft Day selber, ist ja immer das Gleiche.
Das ist so ein klassischer Draft Day Trade. Also die Vikings würden sich jetzt vorher nicht in die Karten gucken lassen, sagen, wir sind so needy. Die sind aber so needy. Deswegen, das war jetzt, ich habe das hier schon auf meinem, ich habe mir so eine Datei erstellt.
Vikings werden definitiv nach oben traden.
Ja, habe ich, du, hundertprozentig. Ich habe hier mehrere Möglichkeiten. Also, weil wir wollen ja nächste Woche den berühmten LMAA und so weiter Mockdraft machen. Und ich habe mir halt überlegt, ich sage, okay, wir müssen jetzt habe ich ja die Zeit, jetzt musst du mal gucken. Und ich habe, also für mich persönlich, klar, 7, Detroit, brauchen Receiver, so steht außer Frage. So, und dann kommt's aber. Ich glaube nämlich tatsächlich, dass die Vikings würden fünf Plätze nach oben gehen. Und Denver, ganz ehrlich, ja, receiver-technisch, angriffstechnisch stehen die Jungs gut da. Stehen die richtig gut da. Und das, was du brauchst anstelle von Denver, nämlich ein Linebacker, also ich schätze mal Micah Parsons von Penn State, den würdest du auch noch danach kriegen, weil die Teams davor haben keinen Bedarf auf Linebacker. Keinen. Und das wäre ein Move, wäre sehr, sehr schlau. 11 Giants, Defensive End. Also die brauchen definitiv mal Pass Rush, sonst wird das nichts. Und dann hast du halt, genau wie du sagst, an 12, bis jetzt ist halt viel weggegangen, aber da kann aus Dolphins Sicht noch einiges kommen, wo du sagst, ja, da haben wir aber nochmal die Möglichkeit. Ne? Und dann ist es ja an 15 schon soweit, dann dürfen ja deine Patriots, ich glaube, das ist man überhaupt gar nicht mehr gewohnt, dass die vor 32 oder 31 picken.
Ich möchte noch ein Team callen, von dem ich auch nicht überrascht wäre, wenn sie nach oben traden würden. Die Frage ist nur, ob sie genügend Picks zusammenkratzen können, dass sie so weit hoch können. Aber was ist denn, wenn sich Sean Payton bei den Saints denkt, wie hoch könnten wir kommen, um doch noch irgendeinen Quarterback abzustauben, um Jermaine und Taysom zu sagen, wir haben doch wieder einen anderen.
Boah, Alter, dann sind wir in der Welt des ich meine, es würde passen. Du könntest diverse Spieler weggeben und sagen, pass mal auf, gib uns deinen Pick und du kriegst, ich habe eh kein Geld, dich zu bezahlen, beziehungsweise ich darf sie nicht bezahlen. Du kriegst den und den und den und den.
Genau.
Das kann passieren. Aber boah, das ist dann schon das. Also ich habe hier auf diesem Zettel, den ich noch ausdrucken muss. Ich scroll da gerade drüber. Das sind 7 Seiten, die ich aufgeschrieben habe. Was wäre, wenn Hypothesen, Spieler, Analysen und so weiter und so fort. So abstrus habe ich nicht mal gedacht.
Ja, also wir haben hier einen Die-Hard Saints-Fan im Chat mit Mominio, der sagt, sag ich ja, die traden hoch, um Pitts zu holen. Also ich glaube, die würden nur für einen Quarterback hochtraden. Ich glaube nicht, dass die Saints hochtraden, um Kyle Pitts zu holen.
Weil ich glaube, in Louisiana ist es sowieso so, dass du als, wenn du sagst, ich bin der General Manager der Saints, also die lassen dich irgendwo im Sumpf verschwinden. Du hast komplett Missmanagement. Also das ist so wie die Impfsituation in Deutschland. Da ist einfach mal komplett nicht nachgedacht worden. So, und das ist Kacke. Wenn du dann auch noch hochtrace und sagst, ja, wir holen uns einen Tight End und der funktioniert vielleicht nicht im ersten Jahr.
Ich habe ihn vielleicht missverstanden. Vielleicht meint er ja auch, weil die Saints ja gerne jemanden auf einer Quarterback-Position spielen lassen, der kein Quarterback ist, wie Taysom Hill. Vielleicht wollen sie ja Pitts holen, um ihn als Quarterback spielen zu lassen. Der war gemein.
Der war auch nicht witzig.
Oh!
Der war auch nicht witzig. Ja, weil,
okay, wir dürfen nicht mit dem Herzen spielen von.
Nee, nicht Saints. Fans. Nicht Saints, ja, nicht Huber. Das stimmt schon. Das ist asozial. Du kannst über die Steelers, übrigens, Juju Smith-Schuster hat verlängert, freut mich. Die TikTok-Aktien sind gestiegen.
aber ganz kurz, oder nee, ich will jetzt nicht zu viel reingrätschen, aber wir sollten auch gleich über Receiver reden.
Ja, dann also, mach das doch.
Jetzt schon? Okay, pass auf. Also ich finde, es sind ja ein paar Sachen noch in der Free Agency passiert, die wir aufarbeiten müssen. Einmal haben die Ravens es endlich geschafft, jemanden zu verpflichten als Receiver, damit Lamar Jackson jemanden hat, auf den er werfen kann. Sammy Watkins wird jetzt nächstes Jahr das Trikot der Chiefs tragen. Finde ich als Deal gar nicht so schlecht, zumindest jetzt mal einen zu holen. Es wurden so viele da kokettiert, niemand ist es geworden. Jetzt wird es Sammy Watkins für einen Jahresvertrag und 6 Millionen. Das ist, finde ich, ein sehr gerechter Deal. Und aus Sicht der Ravens hätte ich auch gemacht, finde ich gut. Juju, du hast gerade gesagt, hat er schon Paycut hingenommen, damit er für 8 Millionen bei den Steelers bleibt. Finde ich, auch wenn wir ihn viel kritisiert haben, ist das eine ehrenwerte Aktion von Juju, weil er hätte ja angeblich auch 13 bis 14 verdienen können bei den Ravens. Und wenn du da sagst, ich bleibe bei den Steelers, ich habe was zu beweisen, finde ich das voll in Ordnung. Genau, also Watkins zu den Ravens, Juju bleibt bei den Steelers. Und jetzt kommt das, was ich gerne diskutieren möchte, weil die Seahawks-Fans möchten ja natürlich, ja, dass wir ja auch über die Seahawks reden.
Ja, warte.
Ja?
Das war eine gute Überleitung.
Mach. Servus Carsten, servus Mike, der Georg aus Unterfranken mal wieder. Habt ihr durch eure Rumeierei die Frage von Jule vergessen zu beantworten? Würde mich als ebenfalls Seahawks-Fan auch sehr interessieren, wer denn noch gesigned werden könnte, was für Russell Wilson noch getan werden kann und so weiter und so fort. Vielleicht im nächsten Podcast, dass wir da mal eine Antwort von euch bekommen. Servus!
Und schon ist es soweit. Leg los.
Genau, bevor wir drüber reden, vielleicht noch sagen, dass sie eben auch ein großes Signing, auch wenn es ein Resigning war, gemacht haben. Und zwar Tyler Lockett bekommt seinen Monstervertrag. Wir haben es gerade gehört. Watkins für 6 Millionen zu den Ravens, Juju Smith-Schuster für 8 Millionen zu den Steelers. Tyler Lockett verdient bei den Seahawks auf 4 Jahre gesehen, hat er einen Vertrag unterschrieben mit einem Gesamtvolumen von $69,2 Millionen. Der Signing-Bonus hat ihm bereits eine Garantie von $37 Millionen gegeben. Das ist ein durchschnittliches Jahresgehalt von $17,3 Millionen US-Dollar als Slot-Receiver. Damit ist er einer der 10 bestbezahlten Wide-Receiver der gesamten Liga. So, also kurz von mir, ich mag Tyler Lockett sehr. Ich finde, Tyler Lockett war in den letzten Jahren einer von den Receivern, die auf jeden Fall underrated waren, die nicht das bekommen haben, was sie verdient hätten. Aber als Seahawks in der aktuellen Situation so einen Vertrag ihm zu geben, wenn du noch einen DK Metcalf hast, ist das sehr viel Geld für einen natürlich guten Receiver, aber ich weiß nicht, ob das im Vergleich zu dem, was sonst gerade auf dem Markt ist, wir haben gerade eine Free Agency, wo so viele gute Wide Receiver da sind oder auch ein Draft, ob das nicht jetzt vom Timing her zu viel Geld für ihn ist, auch wenn er es natürlich per se verdient hätte, beziehungsweise er hat ja auch sehr viel geleistet für die Franchise in den letzten Jahren, vielleicht ist auch ein Vertrag, wo du sagst, du hast es verdient, das hat auch Russell Wilson sofort getwittert, du hast es verdient, ich liebe dich, Bruder, hat er gepostet.
Ja, selbst bei solchen Tweets, da gebe ich immer nichts drauf, weil das ist so, wenn der Platzwart jetzt auch einen Vertrag zu nehmen, okay, auch du hast es verdient, Bruder. Ich liebe dich, Bruder. Das ist immer also, so, wo ich sage, nee,
nicht
komm.
Falsch verstehen, geiler Typ, Tyler Lockett, sehr viele Verletzungen durchgestanden, immer alles gegeben, guter Mann, aber 69 Millionen auf 4 Jahre in der aktuellen Situation, die wir haben, finde ich, wenn man es ganz hart businessmäßig runterbricht, zu viel Geld.
Seit 2015 in der Liga, Drittrunden-Pick. Achtung, er war jetzt also einmal im Pro Bowl, ne? Mhm. Also 2015. Ja, also ich lasse gerade sacken, was ich die letzten Jahre von ihm gesehen habe. Ich gebe dir recht. Also mach ich nicht oft, aber ich gebe dir wirklich ohne Einschränkung recht, denn ja, was willst du dann einem DK Metcalf bezahlen, wenn der dran ist? Und das ist verdammt viel Geld. Also, du hast es gerade auch gesagt, es gibt Free Agents da draußen und so weiter und so fort. Er ist natürlich, Tyler Lockett ist ein Gesicht der Franchise. Das ist ein Seahawk. Der hat den Seahawks viele, viele, viele Siege eingefahren. Der ist verantwortlich dafür, dass es tatsächlich so gut funktioniert hat. Fast 400 Bälle gefangen, das ist nicht wenig. Das muss man ganz, ganz deutlich so sagen. Und ist jeden Cent wert. Aber, und das ist immer schwierig, das so zu sagen, die NFL verdient sehr viel Geld, die Owner verdienen sehr viel Geld. Somit müsste jeder Spieler noch mehr verdienen, weil es im Verhältnis zu dem, was die NFL mit der NFL einnimmt. So, aber wenn man das normale Gehaltsgefüge sieht, was jetzt gerade bezahlt wird, ist das tatsächlich für einen Spieler von Tyler Lockett's Kategorie mit der Verletzungshistorie und, ist es ein gewagter Gamble, sagen wir es mal so.
Und sonst auf die Seahawks bezogen, sie sind das Team, was die wenigsten Draftpicks hat dieses Jahr.
Drei an der Zahl. Also das entschuldige bitte. Das sind zwei weniger, als die Dolphins Erstrundenpicks in den nächsten zwei Jahren haben.
Sie haben es nicht geschafft, wenn sie es denn versucht haben, überhaupt Shaquille Griffin zu halten. Der Cornerback verlässt die Franchise. Justin Britt ist weg. Jacob Hollister ist weg. Carlos Hyde ist weg. Sie haben Gerald Everett geholt als Tight End, was ich eigentlich einen guten Move fand. Chris Carson und eben jetzt Tyler Lockett. Trotzdem, für mich bleiben die Needs der Seahawks Defense. Also Defense ist für mich ein Need. Du hast eine Offense jetzt mit Lockett und Metcalf, eigentlich starke Receiver. Du hast mit Everett einen guten Tight End. Du hast Russell Wilson. Das ist ja auch immer einer der besten Quarterbacks der Liga nach wie vor. Ich glaube trotzdem, das wird kein einfaches Jahr.
Aber wie lange willst du, dass Russell Wilson aus Scheiße Gold macht? Irgendwann kriegt er einen Hit ab. Einen.
Und ich sag mal so, der Trend ist jetzt nicht dazu geworden, dass aus der Scheiße, die sie hatten, mehr Gold wurde. Ich glaube, die Seahawks haben ein schwieriges Jahr vor sich, weil sie halt auch in einer Division spielen, die unfassbar stark ist. Die Cardinals pumpen brutal auf. Die Rams haben letztes Jahr, finde ich, stärker gespielt, als man dachte, mit einer Mörder-Defense. Die 49ers sowieso haben jetzt hochgetradet, um vielleicht was Neues zu machen auf der Quarterback-Position. Also alle pumpen auf. Und bei ihnen ist es so ein bisschen Resteverwertung. Also sie haben wenig Cap-Space, sie haben wenig Draft-Picks, sie haben die Unruhe um Russell Wilson. Pete Carroll ist auch nicht mehr in Stein gemeißelt, die Position. Sie haben jetzt einen neuen Offensive Coordinator geholt. Das heißt, es ist viel passiert, aber du hast wenig, mit dem du arbeiten kannst. Und deswegen es tut mir sehr leid für alle Seahawks-Fans da draußen. Vielleicht täusche ich mich ja auch und die machen das mega Jahr. Aber ich glaube, es wird ein sehr, sehr schwieriges Jahr aus Seahawks-Fansicht. Ist mein Gefühl, stand jetzt vorm Draft.
Ich meinte mit aus Scheiße Gold machen natürlich nicht das, was ihn als Mitspieler umgibt, sondern aus Spielsituationen. Wie oft können wir uns daran erinnern, O-Line hält nicht. Das ist das, was ich mit aus Scheiße Gold mache. Er muss dann in dem Moment aus einem Broken Play, was komplett im Arsch ist, muss er noch irgendwas zaubern. Dafür macht natürlich Tyler Lockett als Slot Receiver, das heißt als innerer Receiver dichter dran, nicht unbedingt so weit weg wie DK Metcalf, also kannst du ihn bald schneller loswerden, macht der Sinn. Aber würde es nicht Sinn machen, einem Quarterback gegebenenfalls mehr Zeit zu geben? Und da sind wir wieder beim grundsätzlichen Problem. Das ist so täglich grüßt das Murmeltier. Letztes Jahr, genau im April, haben wir darüber geredet. Was ist mit der O-Line der Seattle Seahawks? Da muss was passieren. Und es passiert nichts. Deswegen kann ich natürlich Russell Wilson mit seinem Rumgemucksche verstehen, was natürlich aber auch kein Lösungsweg ist. Aber du hast auch nur drei Draftpicks. Wo willst du jetzt das Talent noch hernehmen? Das ist der Punkt. Und nochmal, es gibt so einen Typen, der heißt Bill und mit Nachnamen Belichick, der geht irgendwie bei Walmart einkaufen und kommt mit zwei Pro Bowlern zurück. So, das ist jetzt nicht der Fall in Seattle. Also hat da bis jetzt noch nicht funktioniert, dass die ihn undrafted tralala zum Pro Bowler gemacht haben in einem Jahr. Ich bin, was Seattle angeht, weiß ich ehrlich gesagt nicht, ist es die Nachwirkung von schlechtem General Management, dass du halt so wenig Picks hast? Woran liegt es? Also ich verstehe es nicht, wo die Reise hingehen soll.
Genau, es fehlt so ein bisschen das genaue Ziel. Ich meine, die Frage aus der Audio war ja, was sollten die Seahawks noch tun? Sie haben drei Draftpicks und sie haben eine Cap-Space aktuell also Quelle ist hier over the cap, von 3,9 Millionen Euro. Nur die Falcons, Saints, Bears und Buccaneers haben gerade weniger. Also wie sollen wir diese Frage beantworten? Du hast ja kaum etwas, mit dem du arbeiten kannst und dann ballerst du halt Verträge für Lockett und Co. raus. Deswegen finde ich das extrem schwer und deswegen ist mein Gefühl, wenn nicht wieder Wilson zaubert, wird es ein sehr, sehr schwieriges Jahr. Und eigentlich, also finde ich, die größten Needs sind nach wie vor in der Defense. Das ist ja schon chronisch bei denen, dass du da nicht genug Material hast. Wir haben auch gerade eine Frage aus dem Chat von Moxic an Carsten, ob es vielleicht in diesem Jahr cleverer wäre, gestandene Spieler für Draftpicks zu holen, als jetzt selbst zu draften. Moxie, bevor Carsten das beantwortet, du hast ja nur drei Draftpicks. Also die haben ja schon Draftpicks weggegeben für den Roster, den sie haben. Wie viele Draftpicks in den nächsten Jahren willst du denn noch hergeben, um noch gestandene Spieler zu holen, die dann vielleicht wieder nicht funktionieren? Aber du kannst gerne, also ne, Carsten, Frage geht an dich.
Klar, du hast Jacksonville. Oder du hast Miami, du hast also die meisten Draftpicks in den nächsten Jahren, dann kannst du so einen Schritt machen. Dann kannst du sagen, du pass mal auf, hier, Kollege XY, hier, MC Hammer, finde ich super. Das ist der Pass-Rusher überhaupt. Dann holen wir noch MC Schraube dazu auf der anderen Seite und schon haben wir eine Big Band, die trifft sich regelmäßig beim Quarterback. Das macht Sinn. Wenn du allerdings nur 3 Draftpicks hast, dann hast du ein scheiß Problem. Weil das ist ungefähr so, als wenn du ohne Einkaufschip und mit 10 Euro versuchst, mal eben bei Aldi komplett das Ostermenü zu kaufen. Das funktioniert nicht.
Ja, und es ist halt nicht so, dass sie jetzt irgendwie, also sie haben Chris Carson, sie haben Everett, wie gesagt, sie haben Dunlap. Ja, aber du kannst ja jetzt nicht mehr viel tun. Du hast, wie willst du denn Picks hergeben, wenn du 3 hast? Das wäre die erste Franchise, die vielleicht einen kompletten Draft aussetzen kann. Vielleicht auch der Plan von Carroll zu sagen, hier nehmen wir die 3 Picks, wir nehmen irgendwelche Spieler und ich chille an dem Tag.
Er will nur frei haben.
Also ich bin aktuell sehr, sehr skeptisch bei den Seahawks. Aufgrund dessen, dass sie eben eine starke Division als Gegner haben und eben nicht mehr so viel Potenzial dieses Jahr. Also es wird, glaube ich, lass dich einen Wilson verletzen. Dann ist alles im Arsch.
Ja, bei anderen Teams ist auch also relativ schnell alles im Arsch, wenn sich der Starting Quarterback verletzt.
Das stimmt.
Aber ich gebe dir natürlich völlig recht. Die Wahrscheinlichkeit, dass sich ein Wilson verletzt, das ist ja immer das, was ich sage, wenn ich mit Roman oder Björn oder wem auch immer im Studio sitze. Die Wahrscheinlichkeit, dass sich ein Quarterback verletzt, wenn er versucht, ein Play auf Teufel komm raus zu verlängern, ist riesengroß. Die ist riesengroß. Und Russell Wilson macht es gefühlt 99,9% aller O-Plays. Zack, da bricht jedes Mal die O-Line zusammen. Das heißt, jeder Offensive Snap, der stattfindet, ist ein Risiko. Und da muss man sagen, das Risiko musst du irgendwie umgehen. Und ich bin gespannt. Also ich finde es spannend, was in den ersten paar Picks passiert. Ob das jetzt tatsächlich der wird oder der wird. Ich finde es aber im Nachgang, und ich hoffe, jetzt haben wir in epischer Länge die Frage von Jule und Co. beantwortet. Ja. Ich finde es tatsächlich am spannendsten, was die Seahawks machen werden. Das finde ich, das ist für mich spannend, weil rein theoretisch, du könntest, also ein Bankraub müsste her. Also irgendwo müssen die ja die Picks herkriegen, weil einkaufen normal funktioniert nicht. Also du hast kein Geld. Die IC-Karte zu Hause vergessen. Es ist 17.59 Uhr, um 18 Uhr macht der Supermarkt zu. Du hast ein Problem.
Ja, also es tut mir sehr leid für alle Seahawks-Fans da draußen. Vielleicht wird doch alles gut und die spielen die Season ihres Lebens und weiß ich nicht. Aber um die Frage eben zu beantworten, ich glaube, da kannst du nicht so viel tun mehr. Da ist schon viel getan worden.
Sagen wir's mal so. Da ist schon viel getan worden. Der Mann, der auch gesagt hat, es wurde viel auf seinem Körper getan, der ist jetzt Thema.
Moin Mike, moin Carsten, der Daniel aus Remscheid hier. Carsten ist ja mittlerweile so ein kleiner Tom Brady-Fan vorbeigegangen und jetzt würde mich natürlich interessieren, was glaubt ihr? Wird das seine letzte Saison? Wird er vielleicht die Buccaneers sogar noch in Richtung eines anderen Teams verlassen? Und was glaubt ihr, in welchem Alter wird er denn wirklich seine Karriere beenden? Oder sieht man ihn auf gut Deutsch gesagt mit 55 noch? Ich freue mich auf eure Antwort. Haut rein. Ciao.
So. Also Tom Brady hat gesagt, ich habe mir auch tätowieren lassen. War natürlich Photoshop. So, ich fand's aber geil.
War lustig.
Also, er hat ein Bild von seinem Körper gepostet, wo drauf gemalt war. Und zwar das Bild, wie Bruce Arians die Vince Lombardi Trophy in die Höhe hält. Ist nicht echt. So. Weil ich glaube, also Tom Brady ist nicht tätowiert. Oder Tom Brady ist komplett hinten Rücken zu und ist so ein richtiger Gangster, aber das glaube ich nicht. Also, er ist nicht tätowiert, aber er ist ausgestattet mit einem, also der Vertrag geht weiter, er bleibt noch. Und um deine Frage zu beantworten, also wenn einer diesen Anspruch hätte, irgendwo noch mal hinzugehen in 1-2 Jahren, dann ist es Tom Brady. Aber ich glaube, lassen wir die Kirche mal da, wo sie steht, nämlich mitten in Köln. Ich habe mich nochmal vergewissert, die steht da noch immer. Ich finde, die sieht aus wie so ein Revell-Bauset, so durch so eine Platte gegossen dahingestellt. Die passt da nicht hin. Da drum, die Gebäude passen dazu nicht. Das ist keine schöne Altstadt. Das ist eine Nee. Aber gut.
Jetzt also hör auf, hier Köln zu dissen. Köln ist wunderschön.
Findest du jetzt wirklich?
Ja, ich liebe, Köln ist für mich die coolste Stadt.
Ja, ich weiß, du hast ja aber überlegt.
Hat auch seinen Charme. Ja, München ist auch wunderschön
und tolle Gebäude. Aber du musst mir doch recht geben, dass die Domplatte, die heißt ja nicht Ungrund Domplatte, das sieht wirklich ja aus, als wenn du so ein Faller für die Modelleisenbahn.
Die ist heilig.
Ja, das ist schön, die ist heilig, so, das ist dufte. So, Canton, ja, Ohio ist für mich heilig. Das ist meine Kirche, ja? Hall of Fame, das ist meine Kirche. Aber findest du nicht, du warst ja nun in Köln, das sieht doch scheiße aus. Du hast da eine wunderschöne Kirche. Die sieht schön aus. Ja, pass auf, die Kirche sieht doch, lass mich doch mal ausreden, die Kirche sieht doch schön aus. Aber dann sieht das doch wirklich aus, als wenn du so bei deinem Zusammensetzen oder Erstellen deiner Modelleisenbahn hast du festgestellt, oh, neben dem Bahnhof habe ich noch ein Stück Platz. Da setze ich meine Kirche hin. Das ist doch nicht schön. Diese Einkaufsstraße daneben. Nein.
Ich finde es sehr schön. Köln ist ein bisschen dreckig, aber ich finde es dreckig auch sehr gut, weil sauber bin ich ja selber nicht. Von daher passt das sehr, sehr gut. Chat schreibt gerade Dummplatte. Nein, das ist nicht die Dummplatte, das ist die Domplatte.
So, danke an alle da draußen. So, also lassen wir die Kirche, so sind wir jetzt abgeglitten, lassen wir die Kirche mal da, wo sie ist, nämlich meistens in der Mitte einer Stadt. Es sei denn, du bist in Köln, da ist es direkt sozusagen der Parkplatz so vom Bahnhof. Also, oh mein Gott. Ich bin da rumgelaufen, so. Jedes Mal. Ich habe da hinten auch gewohnt. Also ich fand das nie. Also war, so
ich mag's.
Pass auf, ich finde Köln cool. Ich finde, Köln ist eine Stadt mit sehr viel Charme. Ich mag die Kölner. Ich mag auch mich in Köln aufhalten. Aber architektonisch und komplett von der Städteplanung her, wie das aussieht.
Hä, die Ringe sind doch geil. Schön die Ringe gemacht, das ist doch mega easy.
Ringe, ist mein Thema. So, nee.
Nein, also, nicht deswegen, aber ich finde das Stadtsystem, die Ringe, finde ich so blöd.
Ist total geil. Aachener Straße, Venloer Straße, also alle, die noch nie in Köln waren, müsst ihr euch so vorstellen. Das ist relativ simpel. Du malst 5 Kreise.
Ja.
So, das sind die Ringe. Da kannst du rumfahren. Da kannst du um Köln rumfahren. Und alle Straßen, die heißen wie Städte, also Aachen, Venlo, die führen raus. Wenn ihr mal euch in Köln verfahren habt und ihr habt keinen Navi, ist relativ einfach. Wollt ihr aus Köln raus, sucht ihr euch eine Stadt, die heißt
wie
Großstadt. Aachen, fährst raus. So. Aber was ich damit sagen will, städteplantechnisch, diese Einkaufspassage, wo wirklich daneben gleich es nicht schön ist, direkt neben einer der vielleicht schönsten und wichtigsten Kirchen der Welt. Sieht kacke aus. So, jetzt aber bevor wir jetzt irgendwie über Kirchen und Architektur und die katholische Kirche und ihre Vollmeise.
Du hast angefangen.
Ja, ich wollte nur sagen, dass die Kirche da steht. Übrigens, lustig ist ja, hast du mal gehört, die meisten Kölner sagen ja Kirche.
Ja gut, ich verwechsel auch. Selber, ich verwechsel auch ganz auf CH und SCH. Ich darf da nicht drüber lachen.
Kirche, wo ich mir gedacht habe, was, wie, wo, welch? Achso, das Ding meinst du, das ist ein Dom. So, in Hamburg übrigens, Dom ist ein Volksfest. Da gehen wir hin und schießen auf Scheiben oder fahren Autoscooter. Aber egal. So, also, Kirche steht im Dorf. Wenn einer noch wechseln könnte, irgendwann mal, was vielleicht auch im Hintergedanken so, er sitzt mit Giselle beim Grillen draußen, haben schön so einen Schinkenkracher auf dem Grill und sagen, hey, wäre das nicht witzig? Ja, das wäre witzig, aber das ist utopisch, das wird nie passieren. Ich glaube, und das möchte ich jetzt mal ganz deutlich so sagen, wir haben eben gerade schlechtes General Management besprochen. Lass uns mal gutes General Management besprechen. Das erste Team ever, 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 was es geschafft hat, alle 22 Starter zurückzubringen, sind die Tampa Bay Buccaneers. Und dazu gehört Tom Brady. Also, alles richtig gemacht. Und wenn du irgendwo in den Sonnenuntergang reitest, dann in Tampa. Der macht das noch 2-3 Jahre irgendwann bei aller Liebe. Ich bin inzwischen tatsächlich Brady-Fan. Nein, nicht Brady-Fan, aber ich mag ihn inzwischen. Wenn ich jetzt sage, ich mag Brady, dann ist das, was ich jetzt sage, einfach nur trockene Analyse und kein wie früher, als er noch bei den Patriots, wo ich gedacht habe, so, boah, lass die nochmal bitte vorm Spiel umknicken. Jetzt ist es tatsächlich so, dass ich sage, irgendwann, der Körper ist halt 42, 43, 44, 45, 46. Da gehen auch, wenn du noch so gesund dich ernährst und so weiter und so fort, irgendwann erholst du dich von einem Hit nicht mehr so schnell. Dann brauchst du 3-4 Wochen und dann kommst du auch nicht mehr so schnell zurück. Und deswegen glaube ich tatsächlich, da sind noch 2-3 Jahre drin, aber dann lassen wir die Kirche mal im Dorf. Also die NFL heißt nicht für lange. Wie lange will denn der Typ das noch machen?
Also ich finde es schön, dass Carsten seine Meinung geändert hat. Ich mochte natürlich Brady auch schon vorher. Ich finde es aber sehr, sehr schwer zu beantworten.
Du hast in Brady genau Bettwäsche geschlafen. Das heißt nicht, du magst ihn. Du hattest Patriots Bettwäsche, du hattest ein Patriots Pyjama. Lassen wir die Kirche mal da, wo sie jetzt
ja,
ist.
Weil du es mir geschenkt hast, diesen Pyjama. Du hast mir den Pyjama ja geschenkt. Ich kann die Frage gar nicht beantworten. Woher soll ich wissen, wann Brady sagt, das ist genug? Er wird auf seinen Körper hören, er wird irgendwann sagen, ich möchte nicht mehr, ich möchte Zeit anders verbringen. Aber solange er das macht, glaube ich, wird die NFL ein Problem haben, weil er nach wie vor, auch in dem Alter, immer noch ein verdammt starker, guter Quarterback ist. Und wann der Zeitpunkt genau sein wird, ist ja jedes Jahr, du hast halt 6 Jahre in diese Diskussion, wann hört er auf, mindestens. Weiß ich nicht, aber ich genieße jedes Jahr, wo er weiterspielt. Und deswegen
ich glaube, der macht das sehr. Wie klassisch, alter Depeche Mode Song. I just can't get enough. So, der hört nicht auf. I just
can't get enough.
Genau, I just can't get enough. Ja, ich hatte ja, pass auf, ich hatte ja, bevor ich nach Köln gefahren bin, hatte ich ja ganz viele gefragt, sag mal, Leute, was für ein Song darf beim Autofahren nicht fehlen? Und dann haben wir unglaublich geile Songs. Hatte ich überhaupt nicht mehr auf dem Zettel. Und das hat halt Robert genommen, um zu sagen, ja, weißt du was, da mache ich mal eine Playlist. Da hat er seine eigene Playlist gemacht. Also die war nicht cool. Die war echt nicht cool. Sonderzug nach Pankow, Udo Lindenberg. Ist ein cooler Song, muss ich aber nicht auf der Autobahn hören.
Wirklich. Bin ich voll
nicht.
Bei dir.
Wirklich.
Frio schreibt gerade in den Twitch-Chat rein: Carsten mag Brady, okay, auf einmal, da kenne ich noch andere Aussagen. Man muss dazu sagen, man kann seine Meinung
ändern. Ja, da kennt er noch andere Aussagen.
Ich bin ja
nochmal,
auch ganz
als er bei dem, darf ich mal kurz mal sagen: nee, das warte, ist schön, dass. So nein, ich möchte jetzt was sagen. Das ist schön, dass du das noch weißt. So, nochmal: Wenn der Typ wieder zurück zu den Patriots gehen würde, würde ich sagen: Lieber Gott, bitte. Lass ihn von der Bank fallen, lass ihn einen Hexenschuss kriegen. Dann mag ich ihn auch nicht. Dann mag ich ihn nicht.
Das ist vielleicht auch ein bisschen einsichtig und einfach gedacht, immer nur gegen ein Team zu schießen. Ich wollte eigentlich gerade sagen, man darf seine Meinung, und man sollte vielleicht auch seine Meinung häufiger mal im Leben ändern über eine Person. Habe ich ja auch getan. Teddy B, Grüße gehen raus. Also wenn sich jemand verändert, kann das ja auch. Also ich finde es viel schlimmer, wenn eine Meinung festgefahren ist und man auf Teufel komm raus nicht rauskommen möchte. Ich fände es aber genauso schade, Carsten, wenn man jemanden nur nicht mag, weil er beim Team spielt. Aber das sollte jeder für sich selber entscheiden. Ja, wir müssen noch ein ganz wichtiges...
Entschuldige, das willst du mir jetzt gerade erzählen. Wenn ich dir, rein theoretisch, ich bin bei dir zu Hause. Wir beide betrinken uns elendig. Du bist so voll, dass du dir mit dem linken Auge in die rechte Hosentasche gucken kannst. Und ich stecke dich ins Bett. So, und sage so, Mike, du schläfst jetzt. Ja. Und ich habe dir heimlich BVB-Bettwäsche aufgezogen. Dann hast du am nächsten Tag am ganzen Körper Ekzeme und beschwerst dich. So.
Nein, ich fände das natürlich, es wäre sowas ziemlich lustig, wenn du mich so verarschen würdest, aber natürlich bin ich als Schalke-Fan, ist der BVB der große Rivale, aber keine Ahnung, wenn der BVB international spielt, dann drücke ich dir natürlich die Daumen, weil es aus deutscher Sicht schön wäre, wenn die da gut performen. Also natürlich würde ich niemals sagen, ich hasse den BVB, sondern es ist halt ein rivalisierendes Denken, man möchte besser abschneiden. Ich glaube aber, dass in den nächsten Jahren das aus Schalke und BVB-Sicht nicht zur Diskussion steht, aber das ist für mich der größte Rivale, den es gibt. Aber ich bin da weit weg von Hass oder sonst irgendwas. Ich würde niemals sagen, ich mag jemanden nicht, weil er beim BVB spielt. Ich mag Mats Hummels zum Beispiel sehr, sehr gerne. So, das ist für mich, aber da muss jeder selber.
Das ist der mit Cardi Hummels, ne?
Auch das muss jeder für sich entscheiden.
Ich frage mal, ich kenne die ja nicht so. Du weißt ja, ich bin ja nicht so im Fußball drin.
Ist der mit Kathi Hummels, richtig.
Ich Mats
Hummels, wer Mats Hummels nicht kennt, Mats Hummels ist der Ehemann von Kathi Hummels. So kann man sich auch eine Brücke schlagen.
Pass auf, jetzt glänze ich mit Fußballwissen. Oha. Der war mal beim BVB, ist dann zu Bayern München und dann zurück zu BVB.
Da muss man bei der Geschichte aber erzählen, dass er ursprünglich aus München kommt. Also er ist von der Bayern-Jugend
zu Dortmund. Aber kriege ich jetzt ein Sternchen in mein Fußball-Leben?
Ja, kriegst du. Sogar zwei.
Yes. Ja. Das als HSV-Fan.
Ja, so sieht's aus. Okay, wir müssen noch eine Sache besprechen, Carsten, die auch noch passiert ist unter der Woche. Und zwar, der Spielplan hat sich ja verändert. Also ist ja
das ist für mich, also wirklich, das wollte ich noch als Highlight hinten dran. Mhm. Also das ist so wie bei McDonald's. Ja, da kriegst du ja zur Junior-Tüte noch ein Spielzeug dazu. So fühle ich mich.
Oder Pokémon-Karten, das ist ja aktueller Trend.
Echt?
Ja, ich war
beim Happy Moon so eine Pokémon.
Ja, ey, hast du nicht gehört, im Saarland haben Jugendliche, das ist kein Scheiß, aber wo auch sonst, Grüße gehen raus, mehrere tausend Euro bezahlt. Kein Scheiß, für Happy Meals, um die Pokémon-Karten zu bekommen. Irgendwann haben sie den Mitarbeitern gesagt, gebt uns nur die Karten. Das ist kein Scheiß. Aktuell, McDonald's, kriegst du bei so einem Happy Meal so eine Pokémon-Karte. Und weil der Hype da so extrem ist, weil es da seltene Karten gibt, was weiß ich, bin da jetzt auch nicht so drin. Jo.
Ja, also das erklärt einen, also also wir sind ja gestern, wie gesagt, zurückgefahren und ich hörte ja immer, ich muss mal. So, und irgendwann habe ich gedacht, okay, dann machen wir jetzt einen Stopp, ich hole mir jetzt irgendwie ein paar Pommes oder so. Und ich war sehr froh, dass ich beim Motorsport tatsächlich gelernt habe, reaktionsschnell am Lenkrad zu kurbeln, weil als wir bei McDonald's rauffuhren, habe ich mir gedacht, das ist nicht der Parkplatz, das ist die Schlange für McDrive. Ach du Scheiße, ich muss nach links wegbrechen. Dann bin ich wie bei Top Gun nach links weggebrochen und gesagt, nee, fällt aus, wegen ist nicht. Und das war überall, egal wo wir vorbeifuhren, wenn wir mal getankt haben, weil dieses Auto musste man halt nochmal betanken, überall war bei McDonald's, aber glaubst du wirklich, die stehen da wegen diesem, ist das noch so ein Hype, dass die alle wegen Pokémon-Karten da stehen?
Ja, der Chat schreibt auch gerade, ich kann dir bei Bedarf den Pokémon-Hype erklären. Ich verstehe den Pokémon-Hype schon. Das ist natürlich klar, wenn es gibt gewisse Karten, die haben einen extrem hohen Wert. Du hast natürlich auch eine gewisse Nostalgie bei dem Thema. Die einen feiern das mehr, die anderen weniger. Ich würde trotzdem, glaube ich, mal ein Fragezeichen hintermachen, ob es clever ist, so viel Geld bei einer Fastfood-Kette dazulassen für Karten. Aber muss jeder für sich selbst entscheiden, wie so oft im Leben. Lass uns trotzdem über den Spielplan reden.
Nochmal, das ist für mich so, als wenn ich bei McDonald's was Schönes dazu kriege. Als wenn ich, weißt du sitzt im Restaurant, du hast richtig gut gegessen und dann sagen sie dir, pass auf, Diggi, das gibt noch eine Flasche Wein aufs Haus. Was? Nein? Oh, toll. So fühle ich mich gerade. Ich fühle mich total glücklich. Es gibt eine Woche mehr. Und also aus Sicht der Dolphins sowieso super. Wir spielen in der 17. Woche gegen die Giants. Aber es gibt eine 17. Woche. Es gibt eine 17. Spielwoche. Negativ, gut, das tangiert uns jetzt nicht so wirklich. Also die Preseason wurde um eine Woche gekürzt. Aber wir haben eine Woche mehr Football nächstes Jahr.
Genau, also eigentlich gibt es sogar 18, weil du hast ja 17 Spiele und eine
Bye Week. Ja, also 17 aber Spiele plus die, ja.
Vollkommen, ich glaube, es gibt zwei Lager bei der ganzen Nummer. Du, einmal die Fans, die sich natürlich mega freuen, weil mehr Football gleich mehr gut. Dann natürlich die Spieler, die alle getwittert haben, was eine Scheiße. Also von Kamara bis, keine Ahnung wen, die haben es natürlich.
Ja, aber Kamara war ja schon vorher der sich immer aufgeregt hat.
Genau, also, aber ich sag mal, ich würde mal behaupten, es ist eine wilde Theorie, aber mindestens 60-70% der Spieler ärgert das eher, natürlich, weil du musst mehr leisten für weniger Gehalt oder du hast noch mehr Verletzungsrisiko, gibt es ein Spiel mehr. Ich kann sie aber also nicht unbedingt beruhigen, sondern eher sagen, aufpassen, weil die NFL hat ja schon so ein bisschen durchsickern lassen, oh, vielleicht machen wir sogar demnächst in den nächsten Jahren noch ein Spiel mehr. Da gibt es ja schon das Gerücht, dass es irgendwann nicht 18, sondern 19 Wochen beziehungsweise 18 Spiele werden. Ich als Fan finde es natürlich auch cool, ein Preseason-Spiel weniger, dafür ein Regular-Season-Game mehr. Mehr coole Zeit für uns. Ja, als Zuschauer feiert man das natürlich.
Aber ich glaube, ja? Also deine prozentuale, nee. Du darfst jetzt bei der Geschichte eins nicht vergessen. Es gibt ganz viele, die meisten Spieler Woche zu Woche, also Game-Check, deswegen pro Spiel gibt es einen Check. Wir reden immer von, ja, und 37,5 Millionen garantiert. Nee, es gibt auch ganz viele Spieler, die froh sind um jedes Spiel, was sie mehr Möglichkeiten haben. Und aus Sicht der NFL ist es natürlich schlau. Du hast mehr Fernsehen, du hast mehr Vermarktung. Aber, und das deswegen haben mir die Coaches und die Owner zugestimmt, wenn du zum Beispiel eine Verletzung hast in der Mitte der Saison von einem Leistungsträger und es geht in die Schlussphase, ist eben eine Woche mehr tatsächlich auch schon mal extrem hilfreich. Also natürlich ist es für Spieler, die sowieso auf ganz dicken Verträgen sitzen, die ganz dick da sitzen, ist es ganz einfach. Da ist es ganz einfach zu sagen, ja, es ist für mich Stress. Aber für die meisten Spieler, die aus dem Practice Squad hochgekommen sind oder die Free Agents waren, die nicht gedraftet wurden, ist das eine Woche mehr Geld. Das darf man nicht vergessen.
Ja, es kann aber auch trotzdem bleibt ja das Argument, mehr Spiele, auch mehr Verletzungsrisiko. Der Chat schreibt auch gerade, wieso nicht aber mehr Bye-Weeks? Ich bin persönlich ein großer Fan davon bei der NFL, dass es eben so eine knackige Zeit gibt, wo du Football hast und dann wieder eine Offseason hast, wo sich dieser Bock drauf aufbaut, weil ich finde, der Fußball ist da ein schönes Gegenbeispiel. Wenn du immer, also wenn du das so aufbläst, dass du jeden Tag irgendein Spiel hast, dann hast du auch irgendwann davon genug. Und ich finde es eigentlich sehr, sehr geil, dass du eine Season hast, die wird durchgezogen, die ist voller Hype, voller geiler Emotionen, super. Und dann flaut das wieder ab und baut sich wieder auf. Ich finde, man sollte es nicht zu groß machen. Ich finde das jetzt mit dem Spiel vollkommen in Ordnung. Ich verstehe aber jeden Spieler, der natürlich sagt, es ist eh schon hohes Verletzungsrisiko, jetzt ein Spiel mehr ist natürlich nicht so geil. Die Meinung wirst du aber immer haben. Wir sollten zumindest aber noch erklären, wie das denn funktioniert, weil die NFL ist ja eigentlich, es ist ja so, dass sie auf Jahre voraus diesen Spielplan erstellen, mit diesem Strange of Schedule, dass du möglichst einen fairen, ausbalancierten Spielplan hast und jetzt plötzlich gibt es ein Spiel mehr. Also zum Beispiel, die Patriots spielen jetzt nochmal ein Spiel mehr gegen die Cowboys. Und da fragen sich viele, hä, wieso spielen jetzt ausgerechnet die Patriots gegen die Cowboys und nicht gegen wen anders? Es gibt ja bei dieser Spielplanerstellung, also einmal spielst du ja gegen jeden aus deiner Division zweimal. Es gibt ein sogenanntes Interconference-Spiel. Bedeutet, dass pro Season eine Division aus der NFC gegen eine Division aus der AFC spielt. Ja, das ist dann jedes Jahr ein anderes. Und jetzt haben sie einfach gesagt, es gibt einfach statt vier Interconference-Spiele ein fünftes. Das ist sozusagen neu. Heißt eben, wenn die Division der Patriots gegen die Division der Cowboys spielt, wird es ein Extraspiel geben zwischen diesen Divisionen. Und zwar der Platz, der abgeschnitten wurde, gegen den anderen Platz, der abgeschnitten wurde. Also Platz 3 gegen Platz 3 oder Platz 1 gegen Platz 1. Also, ne, ist klar. Oder Platz 2 gegen Platz 3, so rum. Deswegen Cowboys gegen Patriots. Es gibt ein fünftes Interconference-Spiel, so wird dieser Spielplan erstellt. Ich denke, das ist eine faire Lösung dafür, auch wenn es plötzlich irgendwie ungerade erscheint. Aber das vielleicht als Erklärung für alle, die sich fragen, hä, wieso spielen die jetzt gegen
den? Deswegen ist er Nachwuchsjournalist. Hat er das nicht schön erklärt?
Geht so, ne?
Nee, das war wirklich gut. Klingt komisch, ist aber so. Das war gut.
Mir fällt gerade ein, wir hatten ja vorhin noch eine Audionachricht, wo jemand gefragt hat, was wir zur ELF sagen. Wir haben es ja schon mal gesagt. ELF, coole Liga. Ich finde, es ist eine neue Liga, wo sich sehr, sehr viele Spieler zeigen können. Also ich freue mich zum Beispiel sehr für den Chris Esala, für den Kasim Edebali, dass sie jetzt da an den Start gehen können und sich beweisen können. Und ich bin sehr, sehr gespannt. Da muss man erstmal die ersten Spiele abwarten. Was für ein Niveau erwartet uns da? Wie läuft das Ganze ab? Da bin ich erstmal sehr hyped drauf. Aber ich freue mich natürlich für jeden, der da spielt und sich zeigen kann, weil wer weiß, was daraus sich alles entwickeln kann.
Ist natürlich immer schwierig. Du, da kannst jetzt nicht sagen, ja geil, das heißt Galaxy, das heißt dies, das heißt das, deswegen wird es dasselbe Niveau haben. Gucken, abwarten. Genau. Hat momentan viel Unruhepotenzial, aber wir werden natürlich, bevor es losgeht, da mal die eine oder andere Folge drüber machen, denn es gibt viele spannende Geschichten, warum die Berliner Franchise sozusagen gewechselt hat. Also erst war es Kollege Motzkus, jetzt ist es eine andere Investorengruppe. Da können wir natürlich auch mit Roman mal drüber sprechen. Dann können wir natürlich auch mit alter Weggefährte von mir, der mit Hildesheim da irgendwie was zu tun hatte. Das ist natürlich auch so eine Frage, die viele wissen wollen. Ja, warum hat das nicht geklappt? Warum hat das nicht geklappt? Und dann können wir natürlich auch gerne gucken, weil RAN wird es übertragen und da muss man natürlich die Teams vorstellen. Und das machen wir natürlich sehr, sehr gerne, denn wenn die Maschine erstmal läuft, dann müssen wir natürlich auch mal hingucken. Also da wird vieles passieren. Die Spielstätten stehen jetzt fest, die Namen stehen fest, die Logos stehen fest und. Stuttgart steht da noch irgendwie, das wackelt gerade hin und her. Da war Mitgliederversammlung, weil für alle, die das vielleicht nicht so wissen, die Stuttgart Scorpions, also das GFL-Team, waren ja eigentlich sozusagen Partner für die Franchise, also es sollten Trainingsplätze gemeinsam genutzt werden und so weiter und so fort. Dann gab es eine Mitgliederversammlung, die hat bis mitten in der Nacht gedauert, also ich glaube eins oder zwei. Und dann wurde der Vorstand umstrukturiert, weil wir wollen nicht, dass es uns geht wie Hildesheim und dann verlieren wir unsere Lizenz, machen wir nicht. Und jetzt gibt's das Stuttgarter ELF-Team immer noch, aber eben nicht mit den Scorpions zusammen. Also da wird noch ganz viel Arbeit auf die Verantwortlichen in Süddeutschland zukommen. Aber ich bin da sehr optimistisch, dass sie das hinkriegen und dann sehen wir halt Football.
Ja, ist doch eine sehr, sehr coole Aktion. Im Zusammenhang mit Football und Deutschland kommt die Frage noch von Sinte, was sagt ihr zu einem möglichen Deutschland-Game 2022? Was sollen wir dazu sagen? Das wäre doch geil. Also es wäre natürlich cool, wenn wir hier NFL-Football erleben. Ich kann aber auf der anderen Seite, ich versuche das immer nicht nur aus einer Sicht zu sehen, jeden Amerikaner verstehen, der sagt, es heißt National Football League, auch das London-Game ist schon Quatsch, die sollen da spielen oder Mexiko sei Quatsch, die sollen nicht noch in einen anderen Kontinent fliegen und da spielen, ist ja alles anstrengend. Trotzdem, NFL ist und bleibt immer auch ein Business und wenn die natürlich sich vergrößern wollen und da auch eine größere Reichweite erzielen möchten und uns größer werden wollen als vielleicht eh schon größte Liga der Welt, liegt ein Spiel in Deutschland natürlich nahe. Ob das dann München, Berlin oder sonst irgendwas wird, ist mir dann auch gleich. Ich fände es cool, als Deutscher natürlich ein Spiel der NFL in Deutschland zu sehen. Also kann man, glaube ich, nur aus deutscher Sicht positiv sehen.
Aus deutscher Sicht, ja. Aus Sicht des Footballfans an sich, ja. Das ist dann natürlich wieder noch eine massivere Wettbewerbsverzerrung. Es ist noch anderthalb oder knapp zwei Stunden mehr Flug. Das darf man immer nicht. Es sind nur zwei. Ja, nee, wenn du rein theoretisch, du heißt Dallas Cowboys, dann sind zwei Stunden, ist das schon mal, das ist prozentual zum Gesamtflug schon mal extrem lang. Ich bin mir nicht sicher, wo die Reise dahin geht. Also wir hören es immer wieder. Es wird ein Deutschlandspiel geben. Es wird ein Deutschlandspiel geben. Das hören wir jedes Jahr. Also das ist so wie Weihnachten wird es was geben.
Abwarten. Wenn es kommt, dann genau.
Wenn es kommt, dann kommt's. Da sind wir wieder bei Köln. Es kütt, wie es kütt.
Es kütt, wie es kütt, ja,
auf jeden Fall. Es kütt, wie es kütt. Da haben wir jetzt eigentlich alles. Wir haben noch ein paar Sprachnachrichten, die habe ich mir jetzt aufgespart. Denn ja, die Trade-Frage haben wir gemacht. Dann gab es eine Frage nach dem Crossover mit Bromance. Ja, werden wir bestimmt mal machen. Also macht irgendwann ja Sinn. Also dann machen wir sozusagen Swinger Club 2.0. Wir tauschen mal die Partner. Dann Tom Brady haben wir, Seahawks haben wir. Dann haben wir alles.
Ja, Brinky fragt noch gerade, wo könnte ein Spiel in Deutschland stattfinden bei diesen Meldungen. Also es gibt nichts, was fix ist, Brinky, aber München und Berlin werden da gehandelt. Ich würde gerne zum Abschluss noch das für mich Zitat der Woche hier präsentieren. Ja. Das hat natürlich niemand anderes gebracht als Ryan Fitzpatrick. Er hat natürlich gesagt, naja, für mich nächste Saison als jetzt beim Washington Football Team, jede Woche wird eine Revenge-Game, weil ich habe gefühlt schon bei jedem Kack-Team in dieser NFL gespielt. Also eigentlich jede Woche für ihn ein besonderes, weil er gegen jedes Team spielt, was er schon mal irgendwie besucht hat. Wie viele Teams
und sind nur an der Ostküste. Neun.
Ja, nur an der Ostküste. Ja, genau. Also every week is a Revenge-Game for me because I've played on every dang team in the NFL. Fand ich einen sehr sympathischen Spruch von Fitzpatrick.
So, und damit haben wir es dann. Und bevor es hier jetzt losgeht mit der Melodie, ich habe zu dicke Finger, wünsche ich euch erstmal ein schönes Osterfest. dicke Eier. Viel Zeit mit den Menschen, mit denen ihr Zeit verbringen wollt und auch dürft. Das ist ja immer ganz, ganz wichtig. Und was machst du eigentlich Ostern? Frage ich jetzt nochmal so. Also außer jetzt bei McDonald's mit deinem Catcar anstehen und sagen, hey, gib mal Pokémon-Karten. Also außer das.
Es war Bambi, jetzt kann ich es dir erzählen. Nee, ich werde morgen noch bei RAN arbeiten tatsächlich in der Online-Redaktion und dann das Wochenende viel streamen und mit Froni genießen. Oh, Bambi ist noch da, schreibt, ey. Ja, also ein bisschen freie Zeit genießen. Und wir sind
Bambi
ja,
ist noch bei McDonald's?
Ja, ja, ich glaube schon. Jeden Tag, den wir überstehen, Leute, sind wir einen Tag näher dran am Draft. Ich freue mich sehr drauf. Ich habe jetzt mittlerweile echt wieder richtig Bock, diesen Draft zu erleben. Also,
ja, nächste Woche mocken wir. Also nächste Woche LMA, PPP und so was machen wir.
Und so weiter und so fort, ja. Ich wünsche dir natürlich auch frohe Oster, lieber Carsten, und allen Hörern da draußen sehr schöne Ostern, ihr Süßen.